Freitagabend, 20.25 Uhr, Stedman Museum, Los Angeles. Mr. Peacock, der freundliche, aber schusselige Museumsdirektor, betritt mit Justus, Peter und Bob das Gebäude. In wenigen Minuten werden die drei Detektive exklusiv den wertvollsten Diamanten der Welt sehen, das berühmte Feuer des Mondes. 20.28 Uhr, Stromausfall? Sabotage? Im Museum gehen die Lichter aus. 20.30 Uhr, 5 Gangster dringen in das Museum ein. Kurze Zeit später befinden sich Mr. Peacock und die drei Fragezeichen in ihrer Gewalt. Die Verbrecher wollen den Diamanten und sie sind bereit dafür, über Leichen zu gehen. Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, die Zentrale heute, denn wir besprechen eine Folge, die sich schon lange, lange gewünscht wurde von unseren HörerInnen, denn das ist ja eine Folge, die viele kennen und die viele toll finden, besonders unsere Freunde vom Podcast Die Zwei. Olli, du kennst sie, ne?
Ja, ja.
Ja, hier mein Namensvetter.
Thomas 1.
Ja, genau.
Ja.
Und Co., ne? Und die haben ja diesen Claim, der da lautet, weißt du's?
Wir besprechen jeden Fall.
Nein.
Oder was meinst du?
Nein. Also die Folge, die wir heute besprechen, wird von denen immer deklariert als die beste Folge aller Zeiten.
Okay.
Und alle, die noch kommen werden, ja. Und deswegen euer Sehnen wurde erhöht.
Wie sagt man das?
Erhört.
Nee, also eure Rufe wurden erhört.
Eure Rufe
war es mal lieber so.
Ja, genau. Es ist ja heiß, muss man sagen. Es ist ja Hochsommer, ja. Deswegen. Und ich bin so nervös. Wir sind natürlich heute zu dritt. Einmal du, einmal ich, ne?
Mhm.
Aber Benjamin konnte nicht.
Na verdammt, haben wir denn adäquaten Ersatz für ihn
Weiß
gefunden?
Weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss ich heute noch bewähren.
Ja.
Wir begrüßen heute die Person, die nicht nur für dieses Werk verantwortlich ist, also was es geschrieben hat, sondern auch noch demnächst das Ganze im Kino präsentieren wird in ein paar Monaten. Hallo und herzlich willkommen, André Marx.
Ja, hallo zusammen.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ja.
Es ist, weißt du, das größte Vertrauen für uns ist, dass du wiedergekommen bist.
Ja, ich habe es mir länger überlegt, habe mich wirklich gefragt, soll ich das echt nochmal machen? Ja. Aber
ich habe aber auch festgestellt, deine Stimmung heute vor der Aufnahme war viel entspannter als deine skeptische Stimmung noch vorher vor der Aufnahme.
Wer kann es mir verdenken? Ich meine, mir sind so viele Geschichten im Vorfeld zugetragen worden, bevor ich das letzte Mal hier
da war.
Moment, was für Geschichten?
Naja, also diese André Meninger-Geschichten, dass er irgendwie ins Brandenburgische entführt wurde und kaum noch wegkam, dass es keinen Kaffee gab und all sowas. Das habe ich mir dann natürlich ein paar Mal überlegen müssen.
Man hat seitdem auch nie wieder was von ihm gehört.
Nee, genau. Ja. Das ist für uns natürlich heute die Bestätigung, dass es dir gefallen hat.
Und ja, es war dann gar nicht so schlimm. Das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Und deswegen bin ich wieder hier.
Und das ist wunderbar. Ja, und dann auch noch heute zu einer Folgenbesprechung. Ich kann dich gleich entwarnen. Normalerweise geht sowas hier so um die 3,5 Stunden.
Ich weiß, ja. Ich habe nachgeguckt. Und dann dachte ich, okay, na gut. Ja. Ich habe ja morgen nichts vor.
Ach so, gut. Weil ich habe so schon zu Olli gesagt, so, ich denke mir, das wird heute vielleicht nicht länger als 2 Stunden gehen, ne? Dass wir uns ein bisschen dranhalten. Aber wir haben ja auch keine nervigen Mistfragen dazwischen.
Ja, richtig, die die Sache unnötig in die Länge treiben. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich war heute beim Kardiologen gewesen und habe merkwürdige Medikamente bekommen, wo mir mein Arzt gesagt hat, was machen Sie denn heute noch so? Dann meinte er so, also Auto, Motorradfahren nicht mehr. Ich nehme heute noch einen Podcast auf und so. Oh, hat er gesagt. Naja, das können sie machen.
Und da hat man es gerade gehört.
Ja, dennoch was anderes, wenn man jetzt hier mal Brummen hört oder ein Piepen hört. Ich bin, man misst hier live mein Blutdruck.
Okay.
Davon bitte nicht ablenken lassen.
Okay, aber was sind die Nebenwirkungen genau? Das würde ich jetzt gerne wissen.
Das werden wir heute erfahren. Ich will es auch gar nicht so genau erörtern. Ich will mich jetzt nur jetzt schon so eine Generalentschuldigung für mich einstellen. einholen, dass wenn ich hier heute Blödsinn rede oder so, es liegt alles an dem Medikament. Ja, ja,
das müsstest du ja bei jeder Folge machen.
Bei mir auch.
Okay. Yes. Ja. André hat genascht.
Ja, ich dachte, das wären irgendwie Kaubonbons.
Ja, die sind bunt, ja.
Ja, eben.
Ja. Du hast ja letztes Jahr deinen Abschied aus dem Drei-Fragezeichen-Universum verkündet, wobei, bevor du protestierst, als aktiver Autor, das muss man sagen. Du hast gesagt, ich möchte keine Drei-Fragezeichen-Bücher mehr schreiben.
Richtig.
Richtig. Trotzdem kann man jetzt nicht behaupten, dass du nicht mehr im Drei-Fragezeichen-Game drin bist. Ja, also jetzt beginnt ja so ein bisschen so dein zweiter Frühling, denn wir haben ja schon letztes Jahr darüber gesprochen, dass du als Berater bei den Drei-Fragezeichen-Kinofilmen fungierst und große Überraschung, Anfang des Jahres, als Toteninsel ins Kino kam, wurde ja verkündet, es kommt ein vierter Kinofilm, auch jetzt wieder im Januar.
Richtig.
Und nachdem Toteninsel ein Werk war, was nach deinem Vorbild entnommen wurde, ist das jetzt wieder besagte Folge Nacht in Angst. So. Und jetzt so eine Standardfrage, wie fühlt sich das an?
So. Ja, cool natürlich. Also ich bin natürlich glücklich, dass es wieder ein Werk von mir getroffen hat. Und das war auch dieses Mal nicht von vornherein klar, sondern ja, es gab auch da wieder eine Shortlist, wo diverse Titel drauf standen und es wurden diverse Vorlagen diskutiert, welche wollen wir machen oder wollen die Filmemacher machen und ja, und dann wird's irgendwann nach den Angst. Aber es wird auch viel über andere Sachen.
Jetzt kommt wieder so eine typische Olli-Frage, ohne jetzt konkret zu werden, wie fühlt sich das auf dem Konto an?
Auch das weiß ich noch nicht.
Ach so, okay.
Nein,
okay.
Weil es hat ja immer endlose Vorlaufzeiten. Mhm. Also es gibt schon einen gewissen Betrag, den ich bekomme für den Verkauf der Filmrechte, weil die Rechte ja bei Kosmos liegen und Kosmos bekommt dann Geld und das muss der Verlag mit mir teilen. Und so, aber ob die Einspielergebnisse da eigentlich noch irgendeinen Einfluss haben, das kann ich dir noch nicht sagen.
Also wir werden auf jeden Fall,
das erzählt mir ja keiner.
Wir werden auf jeden Fall wieder unseren Teil dazu beitragen, denke ich, Thomas.
Ja, bitte.
Und
ja, natürlich.
Aber du kannst dir auch vorstellen, dass es so jetzt mit den drei Fragezeichen weitergeht. Du möchtest auf jeden Fall da in irgendeiner Weise aktiv bleiben, nur halt keine eigenen Geschichten mehr schreiben.
Ja, was heißt, ich möchte, also wenn, solange ich gefragt werde und das nette Menschen sind und das ein Job ist, der mich interessiert.
Sind es nette Menschen?
Absolut.
Okay, ja, alles klar.
Nette Menschen, sonst hätte ich es nicht gemacht.
Jetzt muss ich mich entschuldigen, Olli ist nämlich ein Zyniker vom Herrn. Der kann sich nicht vorstellen, dass es nette Menschen im beruflichen Umfeld gibt.
Doch. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es nette Menschen im Filmbusiness gibt tatsächlich, weil man hört ja immer schlimme Geschichten.
Ja.
Und ich war sehr skeptisch ganz am Anfang. Das war übrigens eine Knabencola, die ihr gerade gehabt habt.
Wo waren wir stehen geblieben? Nette Menschen im Filmbusiness.
Die gibt's und ich habe sie alle getroffen. Also nee, es gibt wahrscheinlich noch mehr als die, die ich getroffen habe, aber ich hatte da, weiß ich nicht, ob ich Glück hatte, aber es waren sehr nette Leute, ja.
Doch, du musst ein bisschen noch am Mikrofon bleiben.
Ja.
So, okay. Wie gesagt, du sollst dich hier frei und wohlfühlen, aber ein bisschen Mikrofondisziplin muss sein. Ich mache da einfach ein bisschen mit einem Zeichen. So, ja. Ja, Toteninsel war ja Anfang des Jahres im Kino und kann man ja sagen, ich glaube, war er jetzt erfolgreicher? Ich glaube, Erbe des Drachen hatte die meisten Zuschauer, der erste Kinofilm. Aber ich denke mal, der hat auch einfach wieder alles eingespielt wie die Filme davor, ne?
Also Erbe des Drachen stach schon ein bisschen raus. Ja. Das lag auch so ein bisschen am Corona-Knick. Es gab nicht so viele neue Filme in dem Jahr, in dem Erbe des Drachen rauskam. Und Karpatenhund und Toteninsel haben mehr oder weniger gleich performt. Ich glaube, Karpatenhund hatte vielleicht 10.000 Zuschauer mehr oder was, keine Ahnung, vielleicht auch 50.000. Aber so plus minus war es ungefähr das Gleiche.
Gleich performt, okay, das kann man sagen. Ja, wir haben ja nicht mal geschafft, für den dritten Film noch eine Rezension zu machen.
Stimmt.
Aber, ja. Aber ich habe ihn gesehen, den dritten, auch sogar in der Schweiz. Ne?
Hallo.
Ja.
Sag mal, stimmt das? Ach so, Entschuldigung, wir haben eine Schweizer Gästin hier im Hintergrund sitzen. Darf ich das überhaupt sagen?
Das darfst du, man kennt sie auch schon. Das ist meine liebe Freundin Manuela. Man hat sie auch bei unserem Schwester-Podcast Rotz und Wasser gehört. Und in dem anderen Podcast, den wir noch machen, nämlich einen TKKG-Podcast, haben wir auch. Ja, der heißt Die Rasende Hängematte und da war sie auch schon.
Okay, dann würde ich gerne mal kurz fragen, stimmt das immer noch, dass Kinofilme immer mit einer Pause laufen in der Schweiz? Ist das immer grundsätzlich so? Okay, auch bei einem 90-Minuten.
Das stimmt wirklich. Also, Entschuldigung bitte, weil wir waren zusammen im Kino und ich dachte, ne, ich habe mich ja wieder empört. Ne? Möchtest du es erzählen?
Da musst du ja, doch mal kommen.
Dann komm mal kurz rüber. Ja? Nee, komm, erzähl du.
Ich weiß ja nicht mehr, was du meinst.
Na, dass ich gesagt habe, hier ist eine Pause.
Ja. Ah ja, ich habe ihm gesagt, dass es bei uns eine Pause gibt und dann du so, was eine Pause? Ja, bei uns in den Kinos gibt's eine Pause. zwischen den irgendwann in der Mitte ungefähr. Und dann du so, na, aber das ist ja nur ein 90-Minuten-Film. Ja, trotzdem, es gibt eine Pause. Und dann warst du ein bisschen irritiert.
Hat das technische Gründe?
Ich habe keine Ahnung, aber ich kannte das gar nicht anders, weil ich habe, als ich das erste Mal irgendwo in Deutschland im Kino war, habe ich dann so gedacht, hey, wo bleibt denn die Pause? Ich muss aufs Klo. Und da gab es einfach keine Pause. Und ich kenne das gar nicht anders, deswegen, in der Schweiz gibt's eine Pause. Wahrscheinlich geht's darum, um Geld zu machen, weil die Leute dann während der Pause nochmal was essen holen.
Gar keine blöde Idee. Ja. In Deutschland macht man das wirklich bloß, wenn, also früher war es so, jetzt wird ja auch alles digital abgespielt, aber früher war es so, wenn die Filme, es ging, glaube ich, immer nur eine bestimmte Anzahl, also eine bestimmte Länge auf eine Rolle. Und wenn eine Rolle gewechselt werden musste, dann gab es halt in Deutschland eine Pause. Bei Herr der Ringe war das so und eigentlich fast alle Filme, die länger, also die an 2 Stunden rangehen und drüber hinaus, so in dem
Dreh. Das hatte aber mit der Länge des Films zu tun, nicht mit der Größe der Filmrolle. Weil ich glaube, auf eine Filmrolle gehen 20 Minuten, das heißt, die müssen sowieso gewechselt werden permanent, nee, das macht
diese,
ja der Film.
Hast du schon mal so eine Filmrolle gesehen, die so oben, die so horizontal auf dem Ding liegen?
Ja.
Ja, da gehen nicht nur 20 Minuten.
Vielleicht sind es 30, aber auf jeden Fall war der Filmvorführer dafür da, dass er nahtlos die Rollen gewechselt hat. Okay, und Pausen gab's.
Du redest jetzt aber aus dem Kino der 30er Jahre.
Nee, nein. Doch bis Anfang der 2000er gab es noch Filmrollen.
Ja, Filmrollen, ja, aber die wurden mittlerweile so groß und wurden dann auch horizontal gelagert, dass da, die waren wirklich so groß wie, ja, ein Mühlenrad möchte ich ja nicht sagen, aber.
Also diese kleinen Dreiecke, die dann oben rechts immer so kurz eingeblendet werden.
Die waren Zeichen für den Filmverführer, muss jetzt umblenden.
Und das passierte alle 20 Minuten und nicht nur einmal pro Stunde.
Auf welches Jahr?
Ja. Ey, es kann sein, dass sich das dann geändert hat und das dann eine Stunde auf eine Rolle
Diese Filmrolle habe ich mir mal erklären, das war so 1998 oder so.
Okay, vielleicht war das ja schon anders.
Das kann gut sein, weil da hat mein Bruder und ich Zeitungen verkauft, da haben wir Savini-Platz und da war ein kleines Kino, das Kino 66 und da kannten wir den Filmvorführer und da durften wir mal während der Vorführung von Fear and Loathing in Las Vegas, durften wir mal in den Vorführraum gucken und er hat alles, es war so ein kleines Kino, er hat alles selber gemacht, vorne die Karten verkauft, Snacks verkauft und auch den Projektor bedient. Und da konnten wir tatsächlich mal reingucken und da hat er das so ein bisschen erklärt. Die wären deswegen nicht zurückgespult, weil es wird irgendwie in der Mitte rausgezogen auf der Seite wieder. Gar nicht so eine unkomplizierte Technik eigentlich und war mega interessant. Ja, sehr schön.
Willkommen beim Kinofilm.
Ja, hätten wir das auch geklärt. Ja. Also in der Schweiz gibt es Pausen, auch bei 90 Minuten, finde ich irritierend.
Also Toteninsel hat genauso gut performt wie Karpatenhund und alles und die Serie geht weiter und jetzt kommt schon der vierte Kinofilm. Keiner hätte es gedacht, das kam ja wirklich so ganz kurz vor dem Start von Toteninsel um die Ecke und auch mein Gedanke war da irgendwie so geil, Nacht in Angst, da haben sie wirklich richtig gute Folge ausgesucht und die Freude war auch zu wissen, André Marx bleibt uns erhalten. Ja, weil das ist ja, Entschuldigung bitte, es ist ja kein Geheimnis, du bist ja eine hohe Nummer im Drei-Fragezeichen Game, sagen wir mal so. Du bist halt, würde ich sagen, einer der beliebtesten oder vielleicht sogar der beliebteste deutsche Autor. Und ich frage dich jetzt nicht, wie fühlt sich das an, sondern, ja.
Also du polarisierst zumindest nicht so wie an deinen Namensvetter, Herr Minninger.
Ja. Vielen Dank für die Lorbeeren.
Ja.
Nehme ich.
Und dabei belassen wir es auch. Ne?
Aber das mit dem Film, also dadurch bleibe ich jetzt der Fangemeinde nicht mehr oder weniger erhalten. Also das ist jetzt eine weitere Verwertung eines meiner Bücher. Gibt ja schon das Hörspiel und dann wird es jetzt einen Film geben. Darüber freue ich mich. Aber mal gucken, was überhaupt bei rauskommt. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Schauen wir erst mal.
Das schauen wir. Ich habe ein bisschen allgemeine Fakten vorbereitet und ich hoffe, du weißt, wir sind ja ein Hörspiel-Podcast.
Ach so. Ne?
Also nicht, dass du jetzt irgendwann sagst, Moment mal, ich dachte, wir besprechen das Buch. Ja? Deswegen gleich meine Frage, du hast das Hörspiel aber gehört in der Vorbereitung?
Nee. Also wo ist denn da der Witz, wenn ich jetzt genauso viel wissen würde wie ihr?
Wir haben heute einen Autoren zu Gast und ich habe das Buch nicht gelesen.
So ergänzt man.
Genau. Thomas sagt, glaube ich, beides.
Man hier ich habe das Buch gelesen, aber schon vor 4 Wochen. Deswegen ist es natürlich ein bisschen jetzt verloren gegangen. Ich muss aber sagen, dass mir das Buch sogar... Was heißt ein Tick? Es hat mir deutlich besser gefallen als das Hörspiel. Und das Hörspiel ist schon sehr gut. Aber was ich zum Beispiel mochte, ich nehme es jetzt vorweg, dass natürlich das Hörspiel komplett ganz am Anfang sich nur auf Bob konzentriert und es fehlt eigentlich, wie Peter durchs Museum rennt und sich vor den Gangstern versteckt, es fehlt der komplette Arc mit Morten und Justus im Fahrstuhl, das haben sie ja komplett rausgestrichen und das fand ich ein bisschen schade, weil ich bin der Meinung, das hätte dem Hörspiel vielleicht sogar noch mehr Dynamik gegeben, aber auf der anderen Seite kommst du auf knackige knapp 60 Minuten und länger dürfte es eigentlich auch nicht gehen, finde ich.
Also, das ist mir zu Ohren gekommen, dass der Justus und der Peter Arc mehr oder weniger komplett raus sind, was ich bei Peter nachvollziehen kann, weil er keine Dialogpartner hat. Bei Justus und Morten kann ich das nicht so gut nachvollziehen, aber ich wusste das und ich habe es damals auch gehört.
Wir reden hier von der Folge von 1999.
Eben, also ich erinnere mich nicht, ich habe es aber natürlich häufiger mal gehört von anderen Leuten, dass das ja so ist und dass die Hörspielfolge aber trotzdem sehr gut ankommt.
Ja.
Und da denke ich, okay, irgendwas müssen sie ja richtig gemacht haben. Was, das werdet ihr mir jetzt gleich erzählen. Und das mit den 60 Minuten finde ich auch super, weil ich auch der Meinung bin, länger muss ein Hörspiel nicht sein.
Aber wenn ich so höre, dass so Dialoge zwischen Justus und Morten aus dem Fahrstuhl rausgenommen wurden, das finde ich jetzt doch ein bisschen schade, weil da hätte man noch ein bisschen schöne Atmosphäre, glaube ich, reinbringen können, die hier ein bisschen
weil fehlt. Du hast dann nämlich plötzlich mal wieder eine Emotion von Justus, weil er hat nämlich Platzangst in dem Fahrstuhl und es ist ja das ganze Buch über stockdunkel. Ja, es ist ja wirklich so arrangiert von dir, dass die sich ja teilweise durch die Gänge tasten und auch im Fahrstuhl ist ja nicht mal anfangs die Notbeleuchtung und dass da Justus wirklich Platzangst kriegt und auch Sorge macht und das ist wieder ein bisschen schade, weil wir ja immer sagen, Justus hat so einen kühlen Kopf und so und für uns ist es ja mal was Besonderes, wenn er mal eine Emotion zeigt und das hat man hier wieder rausgenommen. Das fand ich später, wenn er zum Beispiel irgendwie, wenn Bob mit ihm spricht hier in der Zentrale, ne, kannst du mich hören? Da ist er mir schon wieder ein bisschen zu cool. Laut und deutlich. Was willst du jetzt von mir? Weißt du?
Da merkt man nichts von der Platzangst.
Das merkst du nicht, ja. Also ja, ich fange einfach mal an. Wir besprechen, wie schon angekündigt, Nacht in Angst, Buch Nummer 85. Veröffentlicht im Februar 1999. Also ist schon ein bisschen her. Autor André Marx. Hörspiel Nummer 86. Veröffentlicht am 9. August 1999 mit einer Länge von ca. 58 Minuten. So, und ich habe es hier schon vorbereitet. Es gab am 10.02.2006 ein Erscheinungsdatum, nämlich da erschien hier diese limitierte Version des Hörspiels auf CD im Digipack, inklusive einem 13-minütigen Interview mit Andreas Fröhlich. Das habe ich auch nochmal in der Vorbereitung gehört. Und mir ist aufgefallen, da ich glaube, das haben sie so zwischen Tür und Angel aufgenommen, weil das ist total verrauscht. Und das ist halt so nochmal als Bonus hinten dran. Was macht Nacht in Angst zu deiner Lieblingsfolge? Und dann erzählt Andreas Fröhlich ein bisschen was dazu. Wie gesagt, von 2006. Das gleiche geschah auch mit den Folgen. Der Karpatenhund, ich reiche dir das mal rüber. Das ist Oliver Rohrbecks Lieblingsfolge. Stimmen aus dem Nichts ist Jens Wawritscheks Lieblingsfolge. Ja, gibt's auch Interviews am Ende. Eine Folge davon haben wir schon besprochen, Olli, welche?
Ich bin gerade, Stimmen aus dem Nichts haben wir schon besprochen.
Danke.
Ja.
Und auf
ich bin ganz schockiert, dass du verschenkst du das hier alles?
Nein, oder? Zur Ansicht. Ja?
Okay. Nicht, dass André Marx es hier, also Thomas hat es hier gerade alles an André Marx übergegeben, der sie auch demonstrativ vor sich hingelegt hat, nach dem Motto, ja, die packe ich gleich ein.
Genau.
Ja.
Krieg ich noch einen guten Preis für,
ne? Ich habe erneut die versteckten Kameras gesucht.
Ah, okay.
Da, der Feuerwehrmann. Auf jeden Fall ist auf allen CDs eine geprägte Unterschrift des Sprechers zu sehen, sowie wurde ein Coverposter der jeweiligen Hörspielfolge beigelegt. Das ist ein richtiges Highlight. Ja, hier, Olli, guck.
Ja, darf ich anfassen?
Du darfst es anfassen. Und hinten ist dann auch nochmal ein kleiner Steckbrief über den jeweiligen Sprecher, dessen Lieblingsfolge das ist.
Da hast du eine Frage an dich, André.
Achso, ich dachte an mich.
Okay, weil ich stell die Frage mal an Thomas. Wusstest du, weißt du, ob André wusste, dass die Lieblingsfolge von Andreas Fröhlich ist an Nacht in Angst?
Nacht in Angst, ja.
Weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Dann frage ich André. Dann würde ich André fragen.
Ich glaube ja.
Er sitzt nämlich gerade neben mir, bietet sich gerade an. André, wusstest du, dass Nacht in Angst die Lieblingsfolge von Andreas Fröhlich ist?
Erst als diese Sonderedition rauskam, erfuhr ich davon. Ja.
Das freut einen doch. Das und kann man nicht abstreiten, oder?
Ja, das freut mich einerseits. Und jetzt bin ich mal ganz frech und undankbar und beiße in die Hand, die mich füttert. Denn so ganz nehme ich es den drei Jungs ja nicht ab.
Also du meinst, es ist so ein bisschen marketingtechnisch, dass einer von den dreien eine Lieblingsfolge haben muss?
Nee, ja. Zum einen das. War das sicherlich eine Marketingidee. Und damals zumindest wussten die drei ja alle nicht, Was sie da überhaupt tun?
Genau, das ist. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil du kannst da sofort weitermachen, denn ich habe mir hier aufgeschrieben. Interessanterweise erschienen diese drei Specials in der Zeit des Rechtsstreits zwischen Cosmos und Sony BMG, in dem keine neuen drei Fragezeichen veröffentlicht wurden, also keine neuen Folgen. Was war ja zwischen 2005 und 2008, ja. Und habe ich hier geschrieben, vielleicht nur eine weitere Möglichkeit, um Geld mit der Marke zu machen?
Das hatte ich vergessen, dass das in der Rechtsstreitzeit rauskam, aber es ergibt natürlich total Sinn. Und mittlerweile weiß Andreas Fröhlich wahrscheinlich, welche Folgen ihm gut gefallen und welche nicht, weil er sich ja wirklich intensiv mit seinem Bobcast mit allen Folgen auseinandersetzt. Mittlerweile würde ich ihm das abnehmen, wenn er mir das sagt. Bei Jens Wawracek und Oliver Rohrbeck zu dieser Zeit mache ich da ein ganz großes Fragezeichen dran. Bei Oliver mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr, denn der hat sich auch mit dem, was er da seit Jahrzehnten tut, auseinandergesetzt. Aber Jens hat das, glaube ich, bis heute nicht gemacht. Und dann haut man halt einfach mal irgendwas raus und behauptet, dass das die Lieblingsfolge
ist. Ist so, als würde ich sagen, was meine die zentrale Besprechung von uns drei ist.
Du nimmst einfach die letzte aktuelle, weil du dich an die erinnern kannst. Ne?
Die nehme ich dann nicht, weil ich mich ja dann die noch erinnern kann.
Also es ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja machen und dann gibt es ein Interview dazu und alles wunderbar. Aber ein ganz kleines bisschen albern ist es auch. Ja. Ich habe mich natürlich trotzdem gefreut und will aber auch das nicht zu hoch hängen, weil es letztendlich nicht so viel zu bedeuten hat.
Und die Dinger sind ja auch, vergriffen. Das war ja wirklich eine Collectors-Edition, dass die dann auch nicht mehr gibt. Aber die müssen sich ja gut verkauft haben, weil zum allerersten Kinofilm von der ersten Generation gab es dann 2007 nochmal eine Collectors-Edition zur Geisterinsel. Ich glaube, die hat sich aber nicht mehr so gut verkauft, weil zum zweiten Kinofilm gab es dann das nicht mehr.
Aha, was zeichnet die aus? Sind da auch Interviews drauf?
Ja,
die kenne ich nämlich zum Beispiel nicht. Das ist jetzt mein Ansichtsexemplar, das ich gerne in die Hand nehme, weil ich das noch nie gesehen habe. Mit Interviews und Szenenfotos.
Genau. Ah ja. Weil 2007 kam ja der erste drei Fahrzeichen Kinofilm mit englisch sprechenden Schauspielern. Und dann hat man nochmal das Hörspiel Geisterinsel auch veröffentlicht. Und da sind dann auch Interviews von den drei Sprechern drauf, die sagen, ich freue mich, dass es jetzt ins Kino kommt.
Ja. Wow, ja, muss ich dann auch mal nachhören.
Ja. Über die ich mache mir gerade wirklich ein bisschen Sorgen, dass er das gleich einsteckt.
So ein bisschen. Ich werde es im Auge behalten, bin ich, Thomas. Warte mal. Während ich dir sage, ist es weg. Ja.
Nee, aber ja, stimmt, der Rechtsstreit war, auf den wollte ich jetzt aber gar nicht so eingehen. Nur der Fakt, da warst du ja damals auch sehr involviert und hast auch klar deine Meinung gesagt.
Das stimmt.
Ja. Gut. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja, das ist auch auserzählt.
Ja.
Da weiß ich auch gar nicht mehr, was überhaupt alles
Sache. Das ist aber eigentlich auch gut, weil man soll ja auch vergeben und vergessen.
Naja, das heißt ja noch lange nicht vergeben und vergessen.
Aber also vergessen kann ich gut. Daran bin ich mittlerweile Meister. Darin wird man auch immer besser, je älter man wird.
Oh ja,
das ist auch gerade. Deswegen, ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Ich merke das ja selber. Ich vergesse sehr viele Sachen. Jetzt denke ich auch so langsam, aber man vergisst doch viel Negatives und eigentlich lebt man dann noch besser. Also so schlimm finde ich das auch nicht.
Ja, wenn dir das gelingt, dann hast du den richtigen Weg eingeschlagen. Ja,
noch nicht komplett, aber teilweise. Mhm. Teilweise. So, im Record-Release-Feature zum Hörspiel Manuskript des Satans übrigens gibt Oliver Rohrbeck an, Nacht in Angst ist seine liebste Gruselfolge. Und da bin ich jetzt derjenige, der sagt, das nehme ich ihm nicht ab, weil Nacht in Angst ist alles. Das ist aber für mich
keine Gruselfolge.
Richtig. Das ist ein Thriller, das ist ein
Kriminalhörspiel auf jeden Fall.
Das ist Echtzeitdrama. Ja. Aber Grusel, was ist denn da gruselig? Vielleicht, dass man Angst hat, oh, der Irre hat eine Waffe und der schießt mich gleich.
Na gut, Mann mit einer Waffe, haben wir ja auch öfter. Ja.
Also da fand ich irgendwie die Wortwahl ein bisschen bekloppt zu sagen, das ist meine Lieblingsgruselfolge.
Aber was mich interessieren würde, Frage an den Autor, schreibst du eigentlich immer erst die kompletten Geschichten und denkst dir dann den Titel dazu aus? Oder hast du schon, oder kommt es mittendrin, oder hast du schon einen Plan, wie die Geschichte werden soll und machst erst den Titel und versuchst deine Geschichte mit deiner Geschichte an dem Titel zu bleiben?
Mal so. Mhm. Das kommt immer ganz drauf an. Manchmal habe ich bis zum Schluss auch bei Abgabe des Manuskripts noch keinen Titel.
Was für eine Idee man halt zuerst hat, ne?
Ja, also manchmal bietet sich einfach kein Titel an. Und dann schreibe ich 5 Vorschläge noch aufs Deckblatt. Und schreib aber auch dazu, dass das nur Vorschläge sind und dass
die Redaktion... Spricht dir der Verlag damit rein?
Ja, auf jeden Fall.
Ach so, okay.
Also ich suche mir die Titel nicht aus. Ich kann Vorschläge machen, ich kann auch mehr oder weniger bestimmt sagen, dass ich das aber gern so hätte.
Weil bei den beiden Exemplaren, die du gerade vor dir hast, sehen wir es ja ganz gut. Wir haben ja einmal die Folge, die drei Fragezeichen und die Geisterinsel.
Ja.
Und wir haben ganz selten, dass die drei Fragezeichen Titel haben, wo nicht dieses und davor ist, wie in deinem Fall hier die drei Fragezeichen Nacht in Angst.
Nee, selten ist es nicht. Guck mal, hier, Stimmen aus dem
Inzwischen nicht mehr.
Ja.
Inzwischen nicht mehr. André, die ersten 15 Folgen, die ich kenne von drei Fragezeichen, das ist sehr selten.
Da war das so. ja, das stimmt. Ja. Nee, aber der Titel ist tatsächlich ganz interessant, weil... Ich hole jetzt mal aus, ja? Wir müssen ja auch gar nicht so ausführlich über die Folge sprechen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Weil es kennt ja sowieso jeder irgendwie auswendig, der diesen Podcast hört. So, also, aber über den Titel kann ich ein bisschen was erzählen. Und zwar, kennt ihr die Geisterbände von den fünf Freunden?
Dass es welche gibt, ja. Aber jetzt nicht inhaltlich oder so. Aber ja, das weiß ich.
Ist es eine Special Edition oder irgendwas?
Nee, das sind zwei, also die fünf Freunde von Enid Blyton, kennen wir alle, wurden damals aus dem Englischen übersetzt. Und im Original gab es, glaube ich, 21 Bände. Und dann hat damals der X-Verlag, also ich kenne die nur als India Battlesman-Ausgabe.
Da ist halt das Problem, ich bin halt kein Fünf-Freunde-Fan, großartig da.
Also irgendein Verlag hat sich jedenfalls gedacht, ach, wir setzen die Reihe einfach fort, muss ja keiner wissen. Also haben so ein bisschen den Drei-Fragezeichen-Stunt geprobt, allerdings ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und haben zwei weitere Bände verfassen lassen von einer Autorin, glaube ich, deren Namen ich jetzt gerade auch nicht weiß. Und die waren ganz kurz auf dem Markt und dann ist aber die Enid Blyton Corporation, was weiß ich, in England, denen auf die Schliche gekommen und hat gesagt, das dürft ihr aber nicht, bitte nehmt die sofort vom Markt und stampft die ein. Und diese beiden Bände werden heute als Geisterbände bezeichnet, weil sie halt nur ganz quasi kurz draußen waren. Quasi copyright-los illegal erschienen. So. Und die waren aber kurz auch in Bibliotheken natürlich zu finden und einer dieser beiden Bände hieß die Fünf Freunde und der blaue Diamant. Und von diesem Band hat mein 5 Jahre älterer Bruder mir immer erzählt, dass er den mal gelesen hat und dass der cool war und ich wollte den dann auch lesen, aber da gab es den halt schon nicht mehr. Und das hat mich getriggert. Das hat mich jahrelang beschäftigt. Ich habe ihn bis heute nicht gelesen. Ich hatte ihn bis heute nicht in der Hand. Weiß nicht, worum es da geht. Aber ich fand diesen Titel so geil. Der blaue Diamant. Und dann war ich dann irgendwann plötzlich 3-Fragezeichen-Autor und dachte... Ich will ein 3-Fragezeichen-Buch haben, das der blaue Diamant heißt und habe das dann nun mit meiner Echtzeit-Idee verwoben und daraus ist dieses Buch erschienen und mein Arbeitstitel war die 3 Fragezeichen und der blaue Diamant. Zur Auswahl gestellt habe ich noch die 3 Fragezeichen und das Feuer des Mondes, wie dieser Diamant halt eben auch heißt. Keiner dieser beiden Titel fand Anklang in der Redaktion und so wurde es der sehr beliebige Titel Nacht in Angst.
War das auch ein Vorschlag von dir?
Nein, das war kein Vorschlag von mir, das war ein Vorschlag von meistens dem Marketing. Und ich weiß bis heute nicht warum und es ist eigentlich auch ärgerlich. aber nicht zu ändern. Und genau, aber der Ursprung war ein Geisterband der 5 Freunde. Und ursprünglich sollte das Ding
Der
blaue Diamant heißen, ja.
Das heißt, du hast eigentlich einen der beliebtesten Bände geschrieben, wurde aber nicht unter dem Titel veröffentlicht, den du wolltest, also sei für den Arsch, ne?
Ja, nö, kann man so nicht sagen. Lustiger.
Freut sich trotzdem über das Werk.
Ich habe mich gerade ein bisschen auflaufen
lassen. Es gab auch eine kurze Überlegung, ob der Kinofilm nicht das Feuer des Mondes heißen soll. Oh, ja. Also tatsächlich war das eigentlich schon fix.
Ja.
Und dann haben Menschen gesagt, nein, es geht nicht, weil dann sind die Leute irritiert.
Zu nah am Feuermond dran.
Erstens, genau, dann glauben die Leute, es sei womöglich Feuermond. Und zweitens, schafft es Irritation? Ist es jetzt Nacht in Angst oder ist es was anderes? Und dann wurde das wieder gekippt.
Aber es ist schön zu wissen, wie du auf die Geschichte mit dem Diamanten und wie du das alles eingebaut hast. Das ist dann von dem Titel praktisch der Fünf Freunde, des Fünf Freunde Bandes.
Der ist schuld, genau.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Fakt.
Da hast du natürlich jetzt auch ein paar von meinen Notizen vorweggenommen, ne? Ich habe das ja auch geschrieben. Die Arbeitstitel für das Buch lauteten die 3 Fragezeichen Feuer des Mondes, weil ich gedacht habe, okay, mit Feuermond hat das irgendwie. Und die 3 Fragezeichen stirb langsam, ja. Hast du da gedacht, ja, den Titel nehmen sie bestimmt?
Nein, das war nie ein ernst gemeinter Titel. Eben, ich weiß, der taucht in den geheimen Bildern auf, in dem Bildband, da kann man nachlesen, dass das auch mal ein Arbeitstitel war.
Und Justus wäre dann John McClane praktisch, der aus dem Fahrstuhl alles gelöst.
Im Ende. Weißen Tanktop.
Ja, ich meine, die Rolle teilen sich ja alle. Ja, also teilen sich Justus und Peter.
In diesem Geheimnis der Bilder sind ja auch immer die alternativen Cover. Und ich finde witzig, bei Stubb Lang das eine da unten, da sieht man ja irgendwie, ich weiß nicht, ob sie Gangster sein sollen oder so, aber es sieht eher aus wie so eine Tanzgruppe, weil alle haben
die Hände um. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. So ein bisschen erinnert mich dieses Bild an diesen
oder?
Song. Ja. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ey, kennst du die schon, die Alternativcover? Dann würde ich es dir auch mal kurz rübergeben.
Du kannst
es einpacken, wenn ich es dir rübergebe.
Ja, auch aber noch. Du brauchst es mir gar nicht rüberzugeben, denn ich habe es zu Hause mehrfach.
Ja, aber dann hast du eins zum Durchblättern und eins zum Sauberhalten.
Ja. Tja, Olli, was ist denn sein Lieblingscover?
Sein Lieblingscover, ich hoffe nicht, dass mit diesen Backstreet Boys da drauf. Ich glaube, dein Lieblingscover ist tatsächlich das mit dem Diamanten.
Du meinst jetzt das Lieblingscover von den nach den Angstvorschlägen? Ja. Das kann ich gar nicht sagen. Jetzt muss ich doch nochmal
gucken. Ach so, du meinst ganz allgemein.
Ja.
Ich gebe den Tipp, wir haben die Folge besprochen. Vor sieben Jahren.
Sind ja mittlerweile auch schon 2-3 Folgen, die wir besprochen haben.
Nein, das ist Fluch des Rubins, ne?
Das steht da nämlich drin in dem Bildband.
Ja, genau, guck mal hier. Okay. Hier, Olli.
Deswegen kenne ich auch das Buch. Ich habe da nämlich Texte für geschrieben.
Und da hast du ein Ansichtsexemplar bekommen, nehme ich mal an. Ne?
Genau.
Oder musstest du es dir selber kaufen?
Zwei sogar.
Oh.
Ja, hat der Verlag sich nicht lumpen lassen.
Ich sehe ja hier ein Foto von André Marx und tut mir leid, Thomas, es ist nicht der André Marx, der hier sitzt.
Nee, das ist ja leider nicht mehr, das ist der mit Haaren.
Der hat Haare, wollte ich auch gerade sagen.
Ich muss darauf hinweisen, dass meine beiden Mit-Podcaster sich gerne aber lustig machen, wenn man Haarschwund hat, weil bei mir ist es ja auch langsam nicht mehr aufzuhalten und gerade der Gott sei Dank auf einer Tagung gerade ist, der findet das sehr witzig. Ja, also in meine Richtung. Ja. Mhm.
Aber also das ist befreiend, kann ich dir sagen.
Genau.
Probier es mal aus, du kannst es dann ja wieder.
Also ich würde auch gerne ohne Haare so gut aussehen wie du. Nur ich glaube, ich habe so einen Eierkopfform, dass wenn ich wirklich bei mir Kahlschlag machen würde, würde es sehr merkwürdig
sein. Das weißt du nicht. Du kannst deine Kopfform echt nicht einschätzen, wenn du es nicht mal ausprobiert hast.
Außerdem sind
die nicht so lang. Wenn du jetzt in eine Glatze rasierst, bist du in 4 Monaten wieder da, wo jetzt.
Was soll ich denn 4 Monate machen?
Eine Mütze aufsetzen.
Ah, okay,
mach's super. Im Winter.
Ja, ist eine gute Idee. So,
ich gebe dir das jetzt auch nochmal kurz natürlich rüber.
Also, und mein liebstes Alternativcover, um die nicht wirklich gestellte Frage zu beantworten, ich glaube, da finde ich das es geworden ist, tatsächlich am besten. Ja.
Und da müsste ich mal einhaken. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gemerkt, dass ich dieses Cover immer sehr flüchtig mir angeguckt habe, weil jetzt ich so nachgedacht habe, was soll das eigentlich sein? Für mich sieht das aus wie ein Kirchturm.
Wenig Kontrast auch, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, auf Hörspielcover ist es leicht besser. Ich
guck mal kurz.
Am besten sieht man es so wie auf der CD. Hier, da sieht man es. Aber ich habe immer jetzt auch so gedacht, irgendwie, soll das ein Kirchturm sein? Ja klar, es soll wahrscheinlich das Museum sein. Man sieht ja auch so diese rote Wolke.
Es sieht halt
null
aus wie das Museum, wie es im Buch geschrieben ist.
Genau.
Mir gefällt das Cover, also mir gefällt die Atmosphäre, die rüberkommt. Und ich finde, es ist nicht hässlich, aber es hat halt fast nichts mit dem Inhalt zu tun.
Nee. Ich finde aber das Gebäude wunderschön. Also wenn das irgendwie vom Cover her könnte es tatsächlich eine Gruselfolge sein, fast, muss ich sagen. Gebäude ist sehr schön, aber hat, wie viele Cover leider mit der Story nicht wahnsinnig viel zu tun. Es sei denn, ich nehme mal an, soll das Museum darstellen, sonst nicht.
Also ich hätte dann lieber die Tanzgruppe genommen.
Ja, und dazu muss aber, wenn man die Kassette aufklappt, wirklich die Musik kommen. Jede Zelle meines Körpers.
Oder
Celebrate good time.
Hätte jetzt aber auch nicht viel mit dem Inhalt zu tun, muss ich dazu sagen.
Man kann ja an dieser Stelle aber wenigstens sagen, dass es oft bei drei Fahrzeichen ist, dass die Cover nicht viel mit der Geschichte zu tun haben.
Ich dachte, dass getanzt wird.
Ja, ganz oft. Zu dem Song Fragen.
Aber jede gute Serie hat ja eigentlich auch Musical irgendwann mal. Hier Buffy hatte Musical.
Das stimmt.
Scrubs hatte Musical.
Drei Fragezeichen Musical.
Ja. Also falls du irgendwann doch noch mal Lust hast, irgendwas in Richtung drei Fragezeichen zu entwickeln, wie wäre es mit Musical?
Naja, habt ihr das? Ist es an euch vorbeigegangen oder habt ihr es vergessen?
In die Oper geht's jetzt,
ja,
ne?
Ja, die Oper, genau.
Ja, okay. Aber da denke ich mir jetzt auch, Oper ist ja schon ein sehr spezielles Thema. Also ich weiß nicht, ob das was für jedermann ist. Also man muss auch nicht alles haben, wo drei Fragezeichen draufsteht. Da würde ich jetzt auch sagen, nee. Wieso bist du da? Da bist du auch involviert, ne?
Da, ja, jein, ja.
Jetzt, wo du so kaputt geredet hast, distanziert er sich
ein bisschen. Ich habe gesagt, ich muss das nicht haben.
Ich hätte mich auch vorher distanziert. Nein, ich war tatsächlich mal kurz involviert in dieses Projekt und habe da ein paar Impulse gegeben.
Ah, okay.
Weil ich es so crazy fand, dass ich dachte, okay, das kann ich jetzt nicht an mir vorbeiziehen.
Er hat ein paar Impulse gegeben und zwar, lass das sein.
Er heißt Justus.
Nein, also ich möchte jetzt auch tatsächlich gerne ein bisschen über die Oper sprechen. Weil,
gerne.
Es gibt ja nun alles, ja. Wir haben ja alles von und mit den drei Fragezeichen. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Und da kann man jetzt natürlich sagen, muss es denn jetzt auch noch eine Oper sein? Aber gerade wenn wir schon Rätselpuzzle haben und Escape Rooms und Kinofilme und natürlich sowieso die Hörspiele
Pizza
und 1000 Krimispiele und Escape-Spiele und Zahnpasta und
Duschgel.
Duschgel, Pizza hatten wir schon.
Was Multivitaminsaft.
Ja, auch so was Schönes für Dalli-Dalli, wo man so Begriffe raten muss. Was hatten wir alle schon? Wir hatten alles. Muss es nochmal eine Oper sein obendrauf? Absolut nicht. Aber wenn man es kann, unbedingt ja, weil es einfach...
Ich frage mich aber, warum man das Naheliegendste, und zwar ein Musical, übersprungen hat, was ja doch ein bisschen zugänglicher ist für alle.
Ja, aber das ist schon wieder echt zu cheesy.
Aber ja, Oper und Musical sind ja dann auch nochmal Unterschiede, finde ich.
Ja, eben. Ich sag mal so, wo er jetzt recht hat, marketingtechnisch, ich bin mehr gespannt, wie sie das als Oper umsetzen, als Musical.
Ja.
Und ich glaube, das würde ich mir dann doch eher auf der Bühne angucken wollen, einfach, was ist daraus geworden.
Stimmt.
Als jetzt das Musical.
Also ich weiß nicht viel über diese Oper, weil ich dann relativ zu einem relativ frühen Zeitpunkt da wieder raus war aus dem Projekt. Aber das, was ich weiß, auf das bin ich sehr gespannt, weil es definitiv kein Musical. Also und es ist auch hat auch wenig Musical-haftes, außer dass gesungen wird.
Weißt du, wo sie aufgeführt werden soll?
Aber sonst nicht. In Stuttgart, ja.
Ah, okay.
Das ist ja ein bisschen. Das ist ein Stückchen weg. Ja. Aber wir sind drauf hart, der Podcast, vielleicht können wir es ermöglichen. Also
ich habe gehört, dass der Vorverkauf am 13. Juli startet.
Mhm.
Nur zur Information.
Oh, das ist ja bestimmt. Jetzt.
Ja. Dann müssen wir uns mal einen Schatzmeister informieren, dass er sich um Karten kümmert, ne?
Ja, wenn er schon hier nicht mehr aktiv an unseren Produktionen teilnimmt.
Und übrigens, ne, also nicht, dass das auf mich zurückfällt. Ich sage nicht, dass das super wird. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Ich habe absolut gar keine Ahnung.
Ich finde, dass du dich sehr bedeckt gehalten hast. Das dann geht sehr
Nein, ich weiß es auch nicht. Nein, aber du hast gesagt, du bist neugierig und gespannt, wie sie das umsetzen.
Ich bin drauf gespannter, als jetzt irgendwie ein 3-Fragezeichen PC Game zu haben oder irgendwas. Das, weil da würde ich sagen, kann ich mir schon vorstellen, wie das funktioniert.
So
eine Oper kann ich mir nicht vorstellen, wie die funktioniert.
Das wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich so der Triggerpunkt für alle, dahin zu gehen.
Ja, also weil was soll das sein? Und ich weiß, das ist jetzt, kein Kinderkram, es ist keine lustige Familien, kein Musical oder sowas. Das ist es nicht, so viel zumindest weiß ich.
Stimmt, also von dem Aspekt her hast du recht, finde ich, macht's neugierig. Aber wie gesagt, ich bin jetzt halt kein Oper-Fan.
Ich auch nicht.
Ne? Deswegen,
obwohl Opern auch nicht mehr das sind, was man sich jetzt immer so vorstellt. So Leute da in pompösen Kleidern, die einfach nur rumgrölen. Oper ist mittlerweile auch sehr, sehr vielseitig.
Aber weiß man es in diesem Fall? Vielleicht sind alle, Achtung, Rokoko-Kokotten und tanzen da so ein bisschen rum.
Jetzt habe ich noch mehr Lust auf diese Oper, wirklich. Jetzt kann mich fast nichts mehr auf diesen Stuhl hier halten.
Gut, also wir gehen zur Oper, das machen wir.
Das machen wir.
Für den 20.07.2026 ist eine Neuauflage des Buches angekündigt. Dabei ist das Originalcover gespiegelt und selbstverständlich fehlt der Alfred Hitchcock-Schriftzug und der Umfang des Buches umfasst 160 Seiten und da bin ich stutzig geworden, weil ich dachte erst, aha, das Buch erscheint jetzt als Neuauflage und bisher wurden die Kinofilme ja, die der letzten Jahre von dir nochmal zu einem Buch umgeschrieben und dann habe ich gedacht, ach nee, er ist ja raus. Also wird es, nehme ich mal an, vom Kinofilm keine Romanumsetzung geben.
Doch, wird es doch. Es wird erneut beides geben. Eine Neuauflage des Originals mit 5 Änderungen oder so, die irgendwie aus sprachlichen Gründen gemacht wurden. Und es sind deshalb 160 Seiten, weil es mehr größer gesetzt wird, also anders gesetzt wird, ein bisschen luftiger so. Und es wird aber auch den nacherzählten Film erneut geben, das Buch zum Film. Das werde auch ich schreiben. Ich habe schon wahnsinnig viel Lust drauf.
Man merkt es überhaupt nicht, so wie du es gerade
rüberbringst. Ihr wisst ja, das habe ich schon oft genug gesagt, diese Bücher zum Film bringen mir und eigentlich niemandem wirklich irgendwas. Aber Kinder mögen das anscheinend. Sie verkaufen sich auch. Ja. Und ich denke immer, bevor irgendjemand anders diesen Auftrag, Schreibjob annimmt und mit meiner Geschichte Geld verdient, verdiene ich es lieber selber. Also setze ich mich da halt hin und schreibe halt dieses Ding runter.
Am Ende des Tages ist es halt ein Job, ne?
Es ist dann tatsächlich ein Job. Es ist, ich setze mich jetzt da hin und schreibe das jetzt ab, was ich da sehe.
So wie zum Thema schon raus, ne?
Ja, so, genau. Exakt. Nee, ich habe auch wirklich leider gar keinen Bock drauf. Es tut mir leid, liebe Menschen da draußen.
Ihr habt es zuerst gehört. Liebe Eltern, die zu Weihnachten dann nach den Angst dem Kindern und dann Gabenbaum zu schenken, da steckt richtig viel Lust und Liebe drin.
Nee, aber zumindest weiß ich, wie es geht. Also das Handwerk steckt drin und die Leute, also Kinder finden es toll. Die finden es toll, wenn sie ihr Kinoerlebnis nachlesen können.
Die letzte Minute würde ich von dir gerne rausschneiden und als Vorwort dann verkaufen für dieses für dieses Buch. Ja.
Das setzen wir vorm Vorspann. Ich habe überhaupt keine Lust.
Meines Tages ist ein Job.
Genau. Ja, und ich muss jetzt eigentlich auch bald anfangen. Der Film ist ja abgedreht, aber noch nicht geschnitten. Und ich habe aber das Drehbuch und ich könnte jetzt auf Grundlage des Drehbuchs schon mal anfangen, denn ich muss ja eigentlich auch demnächst schon fertig sein, weil ja das Zeitfenster nicht groß ist.
Du brauchst gar nicht weiterreden. Wir kennen das als Podcaster. Ich meine, es steht ja schon länger fest, dass heute diese Aufnahme ist. Ne?
Ja.
Und da kannst du sie fragen. Noch heute Morgen hieß es, ich habe doch gar nicht richtig Notizen. Ne?
Und ihr wollt ja, dass der Podcast zum Filmstart rauskommt.
Natürlich.
Ja. Also habt nur noch ein halbes Jahr Zeit.
Ja, das könnte knapp
werden. Und auch, ob das glaubst du nicht, der Podcast ist auch noch nicht geschnitten, weil wir hier gerade noch sitzen und den aufnehmen. Ja, ja doch, ja, da müssen wir uns dranhalten. Ja. Ja.
Also übergeben wir mal den Punkt, den ich noch habe. Am 28.01.27 soll Nacht und Angst erzählt. Der Kinofilm in den Lichtspielhäusern anlaufen. Ja, wann das Buch kommt. André hat es ja gesagt, wir wissen es nicht. Ja, Arbeitstitel hatte ich auch schon.
Doch, das Buch zum Film kommt natürlich clevererweise vor dem Filmstart, weil man das Weihnachtsgeschäft her mitnehmen muss. Und deswegen muss ich auch auf Grundlage von nichts jetzt schon anfangen, dieses Buch zu schreiben.
Also ganz ehrlich, liebe Hörer, wenn ihr dazu Andres angewidertes Gesicht sehen könntet, ja,
das würde wirklich die ganze Sache abrunden. Ich bin ja jetzt frei. Ich muss ja niemandem mehr irgendwas vormachen, habe ich sowieso noch nie.
Deswegen können wir hier wirklich offen reden.
Das ist aber gut. Es ist halt einfach so ein Marketing-Produkt. Es ist ein Produkt. Und
Ist Business.
Ich habe schon alles dazu gesagt.
Es ist Business. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, weil ich habe ja, wie gesagt, das Buch gelesen. Wie gesagt, Hörspiel verzichtet komplett drauf, Justus und Morden in den steckgebliebenen Aufzug zu schalten. Erster Detektiv fühlt sich sehr unwohl damit, auf engstem Raum in völliger Dunkelheit eingesperrt zu sein. Hat mich auch gefragt, okay, wer findet das schon cool? Das macht ihn menschlicher. Außerdem erwähnt er, dass es mittlerweile das dritte Mal ist, dass er in einem Aufzug stecken bleibt. Das erste Mal, das war in der Folge Diamantenschmuggel. Das zweite Mal in der Folge Schüsse aus dem Dunkeln. Dort allerdings nur im Buch. Ja, fand ich schön, weil dann dachte ich, André Marx hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe, er zieht das jetzt auch richtig. Und Justus schwört sich, dass er nie wieder einen Fahrstuhl betreten wird, wenn er die ganze Sache durchgestanden hat. Und Marco Sonnleiner bezieht sich in seinem Buch Schrecken aus dem Moor auf diese Ereignisse, denn diese Geschichte spielt er ebenfalls im Statman Museum und dort nimmt er trotz größter Anstrengung konsequent die Treppe.
Ja, toll. Nee, super, finde ich gut. Ich hätte nur gedacht, dass das der heimliche Healer gewesen wäre. Ist er da nicht in irgendwas stecken geblieben?
Ja, nee.
Speiseschaft.
Ja, stimmt.
Da ist extrem viel.
Ja, richtig. Ja. Das war die
Wie können die denn mit Schmierseife stecken?
Das war auch fast unangenehm. Stimmt,
dann ist es ja schon das vierte
Mal. Aber das ist kein Fahrstuhl in dem Sinne, stimmt schon. Das ist so ein Lastenaufzug gewesen, oder?
Genau, das war ein Speiseaufzug.
Ja.
Ja, aber du hast dich, nehme ich mal an, auf Schuss aus dem Dunkeln.
Vermutlich.
Okay, gut, du weißt es nicht mehr.
Nee.
Also einfach ja sagen, natürlich.
Ihr habt recht. Mann, seid ihr ein gut informierter Podcast.
Ja. So, dann habe ich noch was Copy und Paste aus der 3-Fragezeichen.de Seite gemacht. Da war auch damals ein Interview mit dir. Das Buch Nacht und Angst ist ja auch ein Buch, welches im Vergleich zu den anderen Büchern völlig anders ist. Eine Geschichte, die fast ausschließlich in einem Museum spielt. Wie entstand die Idee? Hattest du beim Schreiben ein bestimmtes Museum im Kopf, welches sozusagen Pate stand? Und da berufst du dich auf das Naturwissenschaftliche Museum in London. Stimmt, im Buch kommt ein Dinosaurier-Skelett vor. Ne? Und das steht auch, also das, was in London steht, steht auch hier im Statman Museum.
Das hat mein früheres Ich behauptet, ja, dann wird es wohl so gewesen sein.
Ist schwierig, ne?
Wenn's schon so lange her ist. Also ich hätte das jetzt nicht mehr gewusst, dass dieses Museum meine geistige Vorlage dafür war, aber ja, passt. Steht da Sonnensaurier? Steht da nicht ein Tyrannosaurus?
Also hier steht, hier wirst du so zitiert, das Dinosaurier-Skelett im Foyer ist geklaut aus dem Naturwissenschaftlichen Museum in London. Da steht dann nämlich in echt.
Ja, dann war es wohl so.
Hättest du auch sagen können, das Naturkundemuseum hier in Berlin.
Du hast gesagt, ich soll immer ja sagen.
Stimmt,
ja, so war es.
Der Rest ist eine Kopfgeburt. Bei Nacht und Angst war tatsächlich die Form vor dem Inhalt da. Ich habe schon lange vorher überlegt, ich müsste meine Geschichte schreiben, die in einer einzigen Nacht spielt oder an einem einzigen Tag. Das war die Uridee. Ich habe dann ewig hin und her überlegt. Wie geht sowas? Wie macht man sowas? Und ich kam einfach nicht drauf. Da habe ich wirklich lange dran rumüberlegt, mehrere Monate immer wieder, und ich wusste nicht, wie ich es machen sollte. Und dann hatte ich irgendwann die entscheidende Idee. Teile und herrsche ist das Konzept. Da habe ich jetzt gerade komisch betont. Das heißt, ich muss die drei Fragezeichen trennen, sodass ich zwischen den drei Figuren immer wieder hin und her schalten kann. Dann habe ich die drei parallele Handlungsstränge, die ich dann auch nur auf 120 Seiten füllen könnte, ohne langweilig zu werden, blablabla. Egal. Wenn sie alle drei zusammen gewesen wären, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Dass die Geschichte an einem Ort spielen muss, war auch klar, denn innerhalb einer Nacht kann man nicht großartig hin und her fahren. Dann bot sich irgendwann ein Museum an und ich musste feststellen, ich schaffe es nicht nur in 24 Stunden, sondern sogar in 5. Das fand ich dann noch besser. Ja,
so war das.
Genau.
Und stirb langsam halt.
Ja.
Das habe ich danach unterschlagen.
Ja.
Aber ja, dann später nicht mehr. Deswegen kann man das noch gut ergänzen. Mhm. Also der Groschen fiel wahrscheinlich, während ich stirb langsam im Fernsehen sah, zum wiederholten Male. Also ich dachte, ach ja, so macht man das. Also so ist die Struktur und der Aufbau einer Geschichte, die man mehr oder weniger in Echtzeit erzählen will.
Von der Struktur im Aufbau war ich manchmal so ein bisschen bei dem Film eine Leiche zum Dessert, aber doch nicht ganz so brutal.
Okay, aber ist das Hitchcock?
Oh, wir hatten das Buch dazu geschrieben.
Wo war es jetzt?
So, auf jeden Fall eine Leiche zum Dessert mit Peter
Falk. Ah, nee, das ist nicht Hitchcock, glaube ich.
Nee, ne?
Dann kenne ich den gar nicht.
Okay. Ich weiß nicht, es ist vielleicht nicht sogar so ein Agatha Christie-Ding. Das ist ein guter Film, den habe ich auch erst vor ein paar Jahren mal wieder gesehen. Okay, aber Peter Sellers,
also
Peter
Falk. Der Titel war es, aber ich habe jetzt überhaupt keine Erinnerung.
Ja, das ist so eine Komödie mit sehr schwarzem Humor. Die drei Fahrzeichen stehen mit Schlips, Hemd und Anzug parat. Das ist mir jetzt erst beim Buch so aufgefallen, dass ich dachte, weil das Hörspiel macht da gar nichts draus. Ja? Da habe ich gedacht, stimmt, die sind ja die ganze Zeit gestriegelt in ihren Anzügen mit Schlips und alles. Ja.
Da freue ich mich auf die Filmumsetzung tatsächlich, weil das ja dann erstmals wirklich zum Tragen kommt.
Stimmt.
Dass man es einfach sieht. Ja.
Im Hörspiel geht es komplett unter.
Richtig.
Okay, die waren, kann man sich vielleicht denken, weil sie ja zu einer Star Wars Filmpremiere gehen, aber da geht man, ey, weiß ich nicht.
Das Hörspiel startet damit, sie steigen in das Auto, in den Rolls-Royce, und dann sagt Justus, nett von Ihnen, Morten, dass sie auf uns gewartet haben. Ne? Dann kommen wir später zu. Und es wird nur einmal im Hörspiel erwähnt, dass Bob seine Anzugsjacke auszieht, um, glaube ich, die unter den Kopf von dem Peacock zu schieben.
Nee, da zieht er seine an. Ich dachte,
seine
da zieht er die vom Peacock aus, dachte ich.
Okay. Er zieht Peacock nackt aus, ja.
Okay, wir reden ja in beiden Fällen nur von der Anzugsjacke.
Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall, also wie gesagt, das fand ich, ist mir dann zum ersten Mal so aufgefallen, stimmt die, jetzt sind die ganze Zeit schick gedressed, ja. Genau, und sie wollten auf die Premiere des neuen Star Wars Films. Leider hat die Los Angeles Post nicht genügend Tickets zur Verfügung, weshalb Justus im Buch auf die Idee kommt, mit Hilfe von Morden und dem Rolls-Royce über den roten Teppich sich Zugang zur Premiere zu verschaffen. Justus bekommt sogar ein Mikrofon von einem Reporter ins Gesicht gedrückt und sogar George Lucas hat einen kleinen Cameo. Also das ist im Prinzip die ersten knapp 2 Kapitel vom Buch. Mhm. Ein sehr, sehr schöner Einstand, wie ich fand. Hörspiel lässt das alles unter den Tisch. Sie steigen einfach bei Morden ein. Ja, danke, dass sie gewartet haben. Und so fand ich irgendwie witzig.
Die Frage, darf man, Buch darf ja immer mehr als Hörspiel.
Ja.
Darf man so eine Star Wars Referenzen einfach so in so ein Hörspiel einbauen?
Das wäre jetzt auch meine Frage geworden. Du hast sie bestimmt auch noch nie in deinem Leben gehört. Wieso ausgerechnet Star Wars?
Weil ich dachte, das kennt zumindest jeder. Also ich hätte auch James Bond nehmen können, aber das waren so die beiden einzigen Sachen, wo ich mir sicher sein konnte.
Das war keine persönliche Präferenz.
Nö. Bist also kein Star Wars Fan selber?
Ich Fan. Man wird so festgenagelt, wenn man sagt, man ist Star Wars Fan.
Ja, mittlerweile Thomas, könnte Thomas Liefern singen.
Irgendwie peinlich, wenn man einer wäre, weil es einfach ja nichts Gutes mehr gibt von Star Wars. Nein, ich fand Star Wars schon cool, aber mittlerweile finde ich es nicht mehr cool und gucke das alles auch nicht mehr. Aber damals dachte ich, ich will irgendeinen Knaller haben. Nee, nicht ein Knaller. Ich will einfach irgendwas haben, womit die Leute was anfangen können, was in der realen Welt verwurzelt
ist. Also ich hätte auch Cosmic Track natürlich nehmen können, aber da hatte ich dann wieder diese Lys-Verbindung
Und dann dachte ich so, nee, das ist, hat hier alles nichts zu suchen.
Und mit Cosmic Track könnte Olli zum Beispiel überhaupt nichts anfangen.
André, kannst du mir bitte erklären, was Cosmic Track ist?
Cosmic Track ist die Serie oder Filmserie, in der Lyste Kerk mitgespielt hat, die mal die Freundin von Justus war. Und das ist im Prinzip die drei Fragezeichen Rocky Beach Version von Star Trek.
Das wäre cool, gewesen.
Du weißt doch, wer Lyste Kerk ist?
Hat er gerade erklärt.
Ja. Wo macht sie mit, unter anderem?
Thomas. Ich nehme mir mal einen Schokobon. Ja.
Fußballgangster.
Ja, okay. Stimmt. Ach, eine Folge, die ist eine der wenigen Folgen, die ich sogar selber hatte.
Für jedes Ertapptsein gibt es so einen Schokobon.
Oh ja, das ist ganz schön.
Das erklärt meine Figur.
Genau. Also wieso ausgerechnet Star Wars? Ne? Einerseits könnte das die Folge angenehmerweise so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre spielen lassen. Also auch noch so in dieser schönen Anfangszeit der Hörspielserie. So hast du natürlich einen eindeutigen zeitgenössischen Bezug, ja, weil Episode 1 kam ja tatsächlich gerade zu der Zeit raus.
Ne? Ja, aber da habe ich neulich noch in einem anderen Podcast, der sich dieser Folge angenommen hat, genau das gehört, dass ich mich hier ja auf Episode 1 beziehe. Und dagegen möchte ich mich verwehren, denn wenn ich das hätte tun wollen, hätte ich geschrieben Episode 1. Habe ich aber nicht, weil ich dachte, nee, es kann auch Empire Strikes Back sein, es kann auch Return of the Jedi sein, es kann auch Episode 2 oder 3 sein oder wie wir jetzt mittlerweile wissen, 7, 8 oder 9 oder sonst irgendein Spin-off.
Wollen wir den Podcast hier verlinken, damit die hier die Antwort auf ihre Unterstellung haben?
Das klingt so ein bisschen wie eine faule Ausrede, aber es war tatsächlich bewusst gemacht, dass ich sage, ich nenne jetzt hier keinen Titel, denn es soll auch 1980 spielen können und es soll auch in der Zukunft noch spielen können. Es soll immer funktionieren können und dass es immer Star Wars Filme geben würde in Zukunft, war eigentlich mit der Ankündigung von Episode 1 irgendwie klar, dass das jetzt nicht zu Ende ist für alle Zeiten. So.
Ja,
mit James Bond hätte es noch besser funktioniert im Nachhinein betrachtet. Da hätte man dann gar nicht mehr sagen können, wann es verortet ist. Und hier kann man es aber eigentlich auch nicht.
Und das meinte ich ja, dass man wirklich jetzt das so in diese Anfänge von Star Wars verordnen kann. Aber du wirst ja gewusst haben damals, dass ein neuer Star Wars kommt.
Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Episode, ich weiß.
Es war Episode 1, 99.
Es war Episode 1, ja, okay. Aber da war ja dadurch, dass es Episode 1 hieß und wir wussten, es läuft auf Episode 4 hinaus, wussten wir ja schon, es gibt auch wird auch 2 und 3 geben. So, das war ja alles schon klar. Insofern hatte ich da ein bisschen größeren Spielraum, als mir alle unterstellen.
Na, aber ich finde, das ist ja einfach nur so eine natürliche Assoziation. Man weiß, in welchem Jahr kam Episode 1 raus und dann denkt man, ha, Nacht und Angst, auch von 99. Also deswegen verbinde ich das damit. Wenn du jetzt natürlich sagst, irgendwie, um Gottes Willen, nein, so war das nicht gemeint, ne? Aber so, das ist ja so Interpretation und so können ja auch Missverständnisse entstehen.
Es war sicherlich der Auslöser dafür, der Star Wars Hype damals, aber wie gesagt, hätte ich genau diesen Film gemeint, hätte ich es auch genauso geschrieben und ich habe es bewusst nicht gemacht.
Ja.
Damit es quasi zeitlos bleibt, mehr oder
weniger. Ich habe noch irgendwelchen Quatsch hier aufgeschrieben, warum spielt Justus nicht die Alfred Hitchcock-Karte aus, wenn sie da auf diese Premiere nicht gelangen? Also muss ich vorstellen, Olli, ist es so, die kommen da an, und Morton lässt sie am roten Teppich raus und dann wird noch Justus vom Reporter gefragt, so, wie ist es denn, nur in Star Wars mitzumachen? Ja, super und alles. Und dann gehen die rein und kurz bevor sie den Kinosaal sehen, kommt noch so eine fleischige Hand. Halt, was macht ihr hier? Und dann sagt Justus, ja, hier mein Freund Peter Shaw, dessen Vater arbeitet beim Film, ist Trickexperte. Ist ja nicht gelogen, ne? Mhm. Und dann geht der Türsteher dahin und dann steht da George Lucas und der schüttelt nur so den Kopf und dann fliegen sie raus, ja? Und da hast du gedacht, so, aber er könnte doch sagen, wir kennen Alfred Hitchcock. Aber
nein, wahrscheinlich hätte er genauso geglaubt, wie der Vater von Peter hat bei den Tricks mitgemacht.
Ja, aber mir geht es jetzt darum, weil in den 70er, Anfang der 80er hat ja Hitchcock noch gelebt. Weißt du? Und das würde das ja wieder so in dieser Zeit spielen lassen. Aber ich nehme an, dass damals das schon ein bisschen schwierig war, noch Hitchcock in die Bücher einzubringen, oder?
Naja, er steht schon noch drauf.
Das also, weiß ich.
Ich meine, ich kenne jemanden, das verschafft er ja nicht Eintritt zu irgendwas.
So, ja.
Weil Hitchcock hat nun wirklich gar nichts mit Star Wars zu tun.
Alfred Hitchcocks Episode 1.
Wahrscheinlich wollte ich es einfach nicht überfrachten. Es war ist ja eh nur ein Aufhänger gewesen. Im Nachhinein würde ich den, glaube ich, auch gar nicht mehr schreiben. Ich würde es genauso machen, wie das Hörspiel es macht. Nämlich das alles weglassen, weil es ja für nichts gut ist. Diese Star Wars Premiere ist für nichts gut, außer dass die Jungs halt Anzüge tragen.
Für Star Wars Fans ist es, glaube ich,
wunderbar. Ja, aber es hat mit dem Rest des Hypes nichts.
Ja, aber ich fand den Aufhänger gerade sehr gut, weil es mal wieder was Privates von den Jungs zeigt. Sie wollen da ja privat hin und sich einen Film angucken und nicht so wie jedes neue Hörspiel anfängt. Justus, wer ist denn das? Wer kommt denn da auf euren Schrottplatz? Hallo, seid ihr die drei Fragezeichen? Ich habe ein Problem. Und das fand ich gerade schön. Ich lese das Buch und am Anfang sind sie halt Jungs, Freunde, die ein gemeinsames Erlebnis machen wollen.
Ja, aber früher fingen die Geschichten an mit einem Schrei oder einer Explosion. Ja. Also und eigentlich finde ich das besser. Mhm. Weswegen ich kein so großer Fan von diesen beiden ersten Kapiteln bin. Die haben so, die sind ganz lustig und die machen irgendwie Spaß, aber da sie nichts mit dem Rest zu tun haben, würde ich es, glaube ich, heute anders machen. Frag mich jetzt nicht, wie genau, aber
nein,
auf jeden Fall anders. Ja, mir ist es zu losgelöst vom Hauptfall.
Ja. Aber schön. Ich finde es, also, wie Thomas schon sagt, die drei Fahrzeichen-Fans mögen es ja, was Privates ein bisschen über die zu erfahren. Und dieses, auch dass es mal nichts mit dem Fall zu tun hat. Viele nervt es schon, beim Schrottplatz anfangen, kommt einer, der kommt, bringt den Fall gleich mit und dann ist es man sofort drin. Das mögen, also ich glaube, viele Leser haben das positiv empfunden.
Ich habe das früher ganz oft gemacht und habe mir das dann wieder abgewöhnt, aber dass viele Leute genervt sind von diesem abrupten Einstieg, höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ja. Wenn ich noch aktiv wäre, würde ich
es nur Benjamin anders machen.
Keine Ahnung. Also vielleicht ist es einfach die Mischung, die wichtig ist, dass man es mal so angeht. Also dafür, dass es nichts mit dem Rest zu tun hat, finde ich es okay und finde ich es lustig und originell. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem weglassen oder bin auf jeden Fall dem Hörspiel nicht böse, dass es da so gemacht wurde.
Trennst du denn auch so, also dass du weißt, bis zu einer bestimmten Folge, das ist mein Frühwerk und dann gibt es irgendeinen Einschnitt, wo du sagst, ja, ab da habe ich mich gefunden, was inhaltlich angeht, wo ich sage, das finde ich heute noch gut, oder ich nehme an, es wird immer wieder mal Ausreißer geben, so zwischendurch, wo du sagst so, na okay, das Buch, weiß ich nicht, da hatte ich gerade Nierenstein querlegen oder so, weißt du, ja. Aber ich denke mir mal, so, man hat ja immer eine Frühphase und dann gab es ja bei dir auch die Phase, wo du nach Berlin gezogen bist, wo du, glaube ich, mal selber gesagt hast, zwischen Umzugskartons irgendwie Druck hattest, das muss noch drei Bücher abgeben und so, ne, ja. Und dann schreibt man halt auch mal, um einfach fertig zu werden. Ne?
Genau. Ja, das sind das Schwarze Monster und Botschaft von Geisterhand geworden, das merkt man auch ganz klar. Das sind so Ausreißer. Nee, ich würde, ja, also ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich würde schon sagen, Nacht in Angst ist im Prinzip der Start von Phase 2. Mhm. Also da habe ich so die Anfänge hinter mir gelassen. Das war auch das erste Manuskript, bei dem das Lektorat gesagt hat, wir haben eigentlich nichts zu ändern oder keine Vorschläge. Wir machen noch ein paar Kommas rein oder nehmen sie raus oder wie auch immer. Aber wir lassen das eigentlich im Grunde genauso, wie du es abgegeben hast.
Okay, also cool. Ich meine, weil es ist ja schon eine relativ ernste Thematik, ne? Also das Hörspiel lässt ja auch wieder so ein paar Gewaltspitzen weg. Ja, also Alpha haut ja dann auch
Gewaltspitzen.
Ist so. Uns ist aufgefallen, dass die Hörspiele sehr oft so Gewaltszenen auch einfach mal weglassen. Das war zum Beispiel auch bei Kabinett des Zauberers, wenn Justus da am Ende irgendwie von dem Bösewicht richtig, glaube ich, vom Stuhl umgetreten wird und dann blutet er und so. Das ist alles im Hörspiel nicht drin. Und da haben wir ja damals spekuliert, vielleicht war das dann Europa zu brutal oder so und dass man das weglässt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Und wahrscheinlich hatten sie auch recht, aber die damalige Buchredaktion hatte anscheinend kein Problem
damit. Wir freuen uns immer über sowas. Das klingt jetzt albern, aber es ist ja am Ende auch ein Krimi. Ja, und hier der besagte Thomas 2 vom Podcast Die 2, ich habe mich auch nochmal mit ihm darüber ausgetauscht, schöne Grüße an dieser Stelle übrigens, der hat auch gesagt, Alpha ist, da siehst du mal, wie gebunden du bist, dass es ein Buch für Jugendliche ist, weil Alpha vom Charakter so rüberkommt, konsequent müsste es eigentlich eine Stelle in der Geschichte geben, wo er wirklich mal jemand eine Kugel in den Kopf jagt. Und das hast du meiner Meinung nach auch gemerkt, weil es gibt ja da diese Passage, die du der RockyBeach.com überlassen hast, aus dem Originalmanuskript.
Diese Delete-Scene.
Ich glaube, da hast du wirklich gedacht, so, jetzt müsste jetzt passieren, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich wollte dann auch einfach mal gucken. Also wie ist denn das, wenn man so ein Fragezeichen umbringt?
Hol mich mal ab, wird der Delete-Scene einen der drei Fragezeichen erschossen?
Ja.
Möchtest du mir erzählen?
Ja, also ich habe halt einfach beim Schreiben, da ist diese Szene, wo Alpha Peter die Waffe an den Kopf hält und dann runterzählt. Und während ich es schrieb, also wirklich im ersten Entwurf, habe ich ihn halt einfach abdrücken lassen.
Ja, und währenddessen die Flasche Wein auf deinem Schreibtisch auch immer leerer wurde, da hat es dann irgendwann den Punkt, nein, ach scheiße, es knallt einen einfach ab.
Jesus, es ist ja, also man sitzt so an seinem Schreibtisch und schreibt ja halt und ändert sowieso nochmal alles. Und in dem Moment dachte ich, so, ich erschieße jetzt Peter, weil
ich gebe das mal so ab,
mit dem Tag was irgendwie mal ein bisschen spannender gestalten. So. Und dann habe ich das so geschrieben, war natürlich irgendwie humoristisch und wie geht das so nochmal weiter? Irgendwie Bob wendet sich dann an mich als Autor und genau, sagt, was sollte das denn jetzt? Und wer macht die Sauerei jetzt weg und so? Naja, und dann habe ich diese Szene aber drin gelassen. Ich habe die also so abgegeben.
In der Hoffnung, vielleicht merkt's keiner.
Nein, weil ich auch nette Lektorinnen hatte und denen wollte ich einen kleinen Streich spielen und habe dann innerhalb der Handlung quasi die Zeit zurückgedreht und dann geht's dann und ja, normal weiter und natürlich ist es rausgeflogen, aber es war im Manuskript, das ich abgegeben habe, war das so drin, ja.
Ich zitiere das mal ganz kurz, Olli. Weiter kam Peter nicht, er hörte noch den Schuss, doch von seiner durch den Raum spritzenden Gehirnmasse sah er nichts mehr. Er hatte die Augen ja geschlossen.
Ja, ja, also das muss halt manchmal sein. Ja. Also, ne?
Aber das ist ja wie
man mit muss ja mal Dampf ablassen.
Das ist ja wie mit Kari Erlhoff, die ja bei Meister des Todes, da gibt's ja diese Stelle mit Peter im Pool, wo er einen elektrischen Schlag kriegt. Und für sie als Autorin war es eigentlich konsequent, er hätte an dieser Stelle sterben müssen. Mhm. Ja. Natürlich kannst du nicht einen Hauptcharakter sterben lassen. Das ist ja klar, brauche ich dir nicht erzählen. Aber irgendwie für sie war es vom Ablauf der Geschichte die logische Konsequenz. Ja,
ja, genau. Und manchmal ist das dann ja auch einfach so. Manchmal denkt man, okay, ich folge jetzt mal der Logik, mal gucken, wo es mich hinführt.
Ja.
Manchmal in Teufels Küche und manchmal macht es die Geschichte besser, manchmal schlechter und manchmal bringt man aus Versehen jemanden um. Dann muss man es halt wieder zurückdrehen. Aber man kann es ja mal ausprobieren.
André, ich würde noch ein kleines Spiel mit dir machen und dann gehen wir eigentlich, glaube ich, schon dann gleich nochmal die Sprecherliste durch.
Ja, ne? Und auch die Frage, wie wollen wir die Folgenbesprechung heute abhandeln?
Ach, wir haben noch gar nicht angefangen.
Nee, tatsächlich noch nicht, das ist das Lustige.
Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich habe schon zu euch gesagt, 2 Stunden, glaube ich, können wir ihm heute zutrauen. Ja. Also, es gibt auf der Seite, also ich denke mir mal eine Stunde noch und dann, wir probieren das wirklich heute mal ein bisschen Gas zu geben. Ja. Wir sezieren das heute nicht bis zum Schluss. Ich habe ja dieses...
Doch, bis zum Schluss bitte schon.
Ja, schon.
Vielleicht nicht in aller Ausführlichkeit.
Nein, das wollen wir dir auch gar nicht.
Also jetzt mal kleine Manöverkritik. Gar nicht an euch, sondern an alle Hörspiel-Podcasts da draußen. Das ist ja alles wunderbar, aber die Leute, die das hören, die kennen die Folge in der Regel. Zu 90% ist das der Fall. Man muss die nicht im Detail nacherzählen.
Doch.
Alles drumherum ist doch viel interessanter.
Du darfst nicht vergessen. Ja, es gibt Leute, die sagen, warum soll ich mir so einen 3,5-Stunden-Podcast reinziehen? Die gibt's. Die sehe ich immer wieder auch in Foren kommentieren. Wir haben aber auch Hörer, die sagen, die hören ja den Podcast auch wegen uns und sagen, von mir aus können die Podcasts noch länger gehen, weil ich höre euch so gerne zu. Und da probier mal diese Schnittmenge gleichmäßig zu bedienen. Ich verstehe das. Spätestens
ihr glaubt das, dass die euch die Wahrheit sagen.
Ja, natürlich. Ich glaube ja auch dir. Ne? Aber nee, mir geht's spätestens, wenn ich hier sitze und schneide, so ein 3-4-Stunden-Ding, das kotzt mich an.
Ja.
Dann denke ich auch immer, ich habe keinen Bock. Also wenn ich schneide, ich bin genervt von unserem eigenen Gesülze. Ja, das meine ich wirklich 100% ernst. Wenn es dann fertig ist und veröffentlicht wird, dann freue ich mich. Aber wenn ich hier sitze und manchmal denke, boah, noch 2,5 Stunden schneiden, ich habe jetzt schon den Kanal voll, ja. Ich verstehe das, ja. Und deswegen, also, wie gesagt, probier mal diese...
Vielen Hörern geht's halt nicht anders.
Genau, ja. Aber wir wollen natürlich auch dir den Gefallen tun.
Wir wollen es vor allem sehr knapp halten, wie wir jetzt gerade wieder merken, dass wieder Endlos in die Länge
zieht. Ich halte jetzt die Klappe. Aber du erzählst ja auch viele interessante Sachen, muss man ja auch sagen.
Jetzt,
ja?
Ab jetzt nicht mehr.
Ja? Nein, ich würde gerne noch ein... Wow. Ich würde gerne ein kleines Pro- und Contra-Spiel mit dir machen. Es gibt die Seite hörspielland.de. Und da sind ja auch dann alle Hörspiele und so, auch von den 3 Fragezeichen aufgelistet. Und dann können die User da immer so mit 1 oder 2 Worten maximal pro artikulieren, was sie an der Folge gut finden und natürlich contra, was sie nicht so gut finden. Und dieses Spiel ist, das habe ich schon öfter gemacht, du musst sehr simpel denken. Ja? Mhm. Also was könntest du dir vorstellen, haben die Hörer von hörspielland.de über Nacht in Angst über das Hörspiel geschrieben?
Was in 2, 3 Worten?
Einfach ein, denk ganz simpel wie zum Beispiel, Peter ist cool oder Peter macht Action. So ungefähr.
Also schon Sätze. Jetzt nicht teilweise, spannend, lustig, gruselig.
So spannend nicht. Ist drin.
Spannend ist drin.
Ist ein Pluspunkt.
Okay.
Denk nicht zu
neu verkauft. Vielleicht.
Lass ich gelten unter abwechslungsreich.
Ja, das meinte ich eigentlich nicht. Im Sinne von neuartig hatten wir so noch nicht. Echtzeit ist natürlich ein Schlagwort.
Spielt fast in Echtzeit, ja. Steht hier als Pro.
Genau. Ach so, Kontrasachen sollen wir auch noch einfallen?
Die machen wir danach.
Okay. Pro, was gibt's denn noch an Pros? Bob im Fokus.
Nein.
Zumindest in der Hörspielversion. Nein? Okay.
Es sind auch nicht so viele Punkte, sind 2, 4, 6, 8, 8 Pluspunkte.
Ja, also wenn es hörspielproduktionstechnische Sachen sind wie Geräusche oder Musik, dann bin ich da leider raus. Ist es sowas?
Na, unheimlich
auch. Sprecherleistung bestimmt.
Starke Stimmen.
Alpha kommt bestimmt gut
starke an. Stimmen steht ja, hier, genau.
Hab zumindest noch nie Gegenteiliges gehört. So,
also ich lasse das mal gelten, du hast eigentlich viel Gutes gesagt. Spannend, abwechslungsreich, unheimliche Atmosphäre. Eine 2 mit Sternchen, verstehe ich nicht. Also 2 von 5 oder wie? Gut. Clever gemacht. Spielt fast in Echtzeit, durchdachte Geschichte, starke Stimmen und gruselig. Mhm. So, von den Minuspunkten, also Kontra, gibt's 4.
Justus taucht kaum auf.
Nein.
Zu viel Gewalt.
Nein.
Zu dunkel.
Naja, hier steht zu realer Grusel.
Was? Zu realer Grusel?
Ja, das ist ein Minuspunkt.
Okay, ja, gut.
Ja. Also ich würde sagen, das hier ist eigentlich ein Pluspunkt, das ist aber als negativ ausgelegt. Katz- und Maus-Spiel im Museum.
Ja, also ist doch ein schöner klassischer Krimi.
Ja. Also es sind, wie gesagt, 4 Punkte. Katz- und Maus-Spiel im Museum, einseitig zu realer Grusel. Und mein Lieblingspunkt, Star Wars-Premiere, schon klar.
Ja, okay, gut, da gehe ich mit.
Stimmt, hast du ja selber jetzt gesagt, du wirst es mal komplett weglassen.
Ich wusste ja damals auch nicht, wie eine Filmpremiere überhaupt ist.
Ja.
Und mittlerweile war ich ja schon mal auf einer.
Also ich habe von Carsten
gehört. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Ich habe von Carsten gehört, hier Carsten Hase, 3-Fragezeichen-Fan.de. Ja. Du bist fast auf deine eigene Filmpremiere nicht gekommen. Der wollte dich nicht reinlassen.
Ja, das stimmt. Ja? Der wollte mich nicht auf den roten Teppich lassen.
Ach so.
Mit dem Motto, was bist du denn für ein Iopai?
Wow.
Und dann musste Carsten kommen und sagen, wer du bist, ne? War das nicht so?
Nee, es musste der Regisseur Tim musste kommen.
Ja, noch
und,
besser.
Und ja. Es gab das große Gruppenfoto und ich war völlig überfordert mit der Situation, weil 1 Milliarde Menschen da rumstehen, sich drängeln und ich wusste gar nicht, gibt's hier irgendeinen Plan, gibt's hier einen Ablauf, mir hat keiner was gesagt. Auf einmal stand die ganze Crew fürs Gruppenfoto auf dem roten Teppich und da sollte ich eigentlich auch dabei sein und dann wollte ich hin und man ließ mich nicht. Die Security hat gesagt, nein, du nicht. Und dann dachte ich, okay, entweder ich bleib jetzt hier und ärgere mich bis ans Ende meiner Tage oder ich mache jetzt hier einen Aufstand. Und dann habe ich rüber geschrien, Tim, hilf mir. Und dann kam Tim und hat gesagt, nein, ey.
Den kenne ich nicht.
Ja, genau.
Ich weiß, ich das schaffen Sie ihn hier weg.
Und hat mich reingelotst. Okay. Und dann habe ich dem Security-Mann noch einen bösen Blick
zugeworfen. Das wollte ich noch sagen, diesen kurzen Triumph, der hat doch alles wieder gut gemacht, oder? Ja,
du hast das letzte Mal heute gearbeitet.
Genau. You're fired.
Ja.
Genau, so war das ja. Nee, aber auf die Premiere selber wäre ich schon gekommen, nur auf dem roten Teppich wollte man mich nicht haben. Naja.
Olli,
ja.
Die Sprecher.
Die Sprecher, machen wir mal ganz schnell. Geben wir jetzt mal ein bisschen Gas
hier. Lass die ersten 4 weg.
Ja, so.
Wir wissen,
wer der Erzähler ist. Ich lasse sogar die ersten 5 weg und mache bei Mr. Peacock den Einstieg. Gesprochen von Helmut Ahner. Der ist hier nicht anklickbar. Das sind ja für mich, ist ja für mich mal ein Zeichen. Ist nicht wichtig.
Hat keine Wikipedia.
Beim Wikia. Ja. Bei Wikipedia ja, aber er geht immer vom Fandom aus.
Alpha wird gesprochen von Achim Schülke. Eine Stimme, die wir jetzt auch öfter in King of Queens, wo es jetzt wieder auf Netflix ist, auch gehört haben. Ja, Achim Schülke, 3 Fragezeichen schon mal.
Na, bei 3 Fragezeichen Kids spricht er den Titus Jonas.
Ja, okay. Hm,
unter anderem. Hm. Der ist oft bei 3 Fragezeichen gewesen. Ja, also der ist schon, ich glaube, der kratzt jetzt auch schon an der 80 und so. Um es gleich vorwegzunehmen, er macht es sehr gut, finde ich.
Die hysterische Bess wird hier gesprochen von Katja Brügger. Kommt mir auch bekannt vor, die Stimme. Hab aber meinen Job diesmal nicht gut gemacht und hab die Namen nicht gegoogelt diesmal. Weil ich gehofft habe, wir machen das hier ganz schnell. Ich wusste gar nicht, dass wir das diesmal überhaupt erwähnen. Hm. Ernie gesprochen von Wolfgang Hartmann, Doc von Nico Minninger. Was war das, der Bruder von André
Minninger? Ich nehme an, das ist der Bruder.
Okay.
Ja.
Oder ein schlechter Pseudonym von André Minninger.
Nee, das ist, der hat zum Beispiel bei Vampir im Internet hat er den Oinki Hinki gesprochen, diesen lustigen Zwerg da. Mit den Früchten.
Ah ja. Mhm. Und damit endet die Liste.
Ja, ich habe hier noch Siwi Michael Kwiatkowski.
Okay.
So ein Name, der sehr leicht von den Lippen geht. Ne?
Mhm.
Ja, und das war schon. Und wenn man das hier so schon aufgelistet sieht, A, B, E, nee, nochmal, A, B, D, ist alles drin. A, B, C, D, E.
Ist alles drin,
ja. Ist alles drin.
War Absicht.
Ja. Okay. Hast du dir was dabei gedacht?
Ja, nee,
war Zufall. Ne?
Es war, ich hab gedacht, ich brauche jetzt Namen, dass Alpha Alpha heißen würde, war klar. Und dann dachte ich, okay, heißt jetzt der zweite oder die zweite Beta, ist ja auch irgendwie Quatsch.
Also Bs.
Ja, und dann ergab sich irgendwie so der Rest. Es ist nicht wirklich, ich hätte da ein bisschen mehr Mühe investieren dürfen in die Namensgebung, aber gut.
Aber Siwi, was ist das für ein Name?
Also, ich kenne Zewa als Zewa Fotokalabuch.
Ja, oder Zewa Foto.
Nee, das ist ja mit Z.
Ah ja, stimmt.
Also Siwi ist für mich ein kleiner Typ, weil Wii sowas ähnliches heißt wie Wicht. So ein Wii ist so ein kleines
Ach, wie Pee-Wee aus Jackass. Pee-Wee
Herman.
Ach, der, ja. Ich weiß, wen du meinst. Gesehen habe ich es nie, aber ich kenne den.
Also ich nehme an, dass der Christopher heißt und weil er aber klein ist, wird er Siwi genannt. Das war so meine Herleitung. Zu dem habe ich eine Herleitung, zu den anderen nicht.
Ja, der hat aber auch nicht viel im Buch zu tun, der bewacht ja nur den Ein- und Ausgang.
Kann sein.
Hast du noch mal ins Buch auch reingeguckt?
Ja, doch, ich habe heute noch mal quer gelesen.
Ja, das habe ich gemacht. Du weißt, du musst ein Buch schreiben noch mal dazu.
Ja.
Ja. Hm. Schon sofort ist die Laune wieder schlecht. Ja.
Gut. Musste das jetzt sein.
Ja, aber gerne, ja.
Aber dieser Besuch hier bei uns ist doch eine tolle Auffrischung für das
ganze Content. Ja, tatsächlich ist es das, ja.
Eben, guck mal, auch wenn du gesagt hast, es geht ein bisschen lang, Jungs, ne, es ist ja jetzt trotzdem, du merkst, wir haben uns vorbereitet und das nimmst du bestimmt beim Schreiben mit rüber. Dass du gedacht hast, die Jungs haben mir jetzt nochmal die Kraft gegeben.
Bestimmt.
Willst du nochmal eine Knabe-Cola?
Ich soll immer Ja sagen, hat man mir gesagt.
Okay, alles klar. Kapitel 1, die verpasste Premiere.
Halt, Klappentext haben wir übersprungen.
Ach so, der Klappentext. Ja, André, gibst du uns die Ehre?
Oh, ich sah den, ich wollte gerade nur vergleichen, ob der vom Hörspiel der gleiche ist. Wie
das sehen wir gleich, ich glaube, ich habe den vom Hörspiel.
Kann man das hier sehen, welche Auflage das ist? Steht das hier? Welches ist mein Buch? Welches ist das? Nee, das steht hier nicht mehr, ne?
Was? Auflage?
Na, früher stand doch immer in den Kosmos-Büchern, wie viel der Auflage.
Nee, da schon lange nicht mehr.
Zu da nicht mehr, ne?
Gab's das nicht mehr, nee. Man kann es noch teilweise an den ISBNs ablesen, aber so nerdig sind wir jetzt hier nicht. Freitagabend, 20.25 Uhr, Statman Museum, Los Angeles. Mr. Peacock, der freundliche, aber schusselige Museumsdirektor, betritt mit Justus, Peter und Bob das Gebäude. In wenigen Minuten werden die drei Detektive exklusiv den wertvollsten Diamanten der Welt sehen. Das berühmte Feuer des Mondes. 20.28 Uhr. Stromausfall, Sabotage, im Museum gehen die Lichter aus. 20.30 Uhr. Fünf Gangster dringen in das Museum ein. Kurze Zeit später befinden sich Mr. Peacock und die drei Fragezeichen in ihrer Gewalt. Die Verbrecher wollen den Diamanten und sie sind bereit, dafür über Leichen zu gehen.
Da hat man sich auf deine Delated Scene berufen.
Genau.
Ja.
Schön, also da hatte man keine Angst vor Gewaltspitzen und hat sie gleich im Klappentext angeteasert.
Schön finde ich bei dem Klappentext, dass man hier definitiv die Idee mit der Echtzeit aufgreift und hier sagt, das wollen wir mal hier ein bisschen mit einbringen, um dem Käufer da ein bisschen Lust drauf zu machen. Aber auf die Klappentexte hast du als Autor auch keinen Einfluss, oder?
Teilweise. Ja. Ich habe manchmal, wenn ich Bock hatte und mich inspiriert fühlte und es nicht vergessen habe, habe ich selber welche vorgeschlagen, weil ich manchmal nicht so ganz zufrieden war. Also den finde ich jetzt völlig in Ordnung. Und
ist aber kein Vorschlag von dir.
Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Kann sein, dass es einer war. Klingt nicht nach mir, deswegen würde ich eher sagen nein. Aber ich finde ihn absolut in Ordnung. Ja, genau. Also man kann da schon manchmal was drehen, aber meistens kriegt man die gar nicht zu sehen. Und dann ist man begeistert oder erschrocken, wenn das Buch dann erscheint.
Mhm. Ja, also ich hätte dann jetzt nichts mehr von mir. Das könnten wir dann rein.
Okay, alles klar.
Jetzt geht's jetzt los.
Ja. Gut, das wird dann auch sehr stichpunktartig gleich. Ne? Also die drei Fahrzeichen wollen zum Premiere des neuen Star Wars Films, das hat man schon, werden aber ohne Karten nicht ins Kino gelassen. Gerade Peter ist darüber sehr erzürnt, wie gesagt, wir sprechen über das Hörspiel, und Bob spielt das Ganze dann sehr entspannt runter mit dem Satz, jetzt reg dich mal nicht so auf, Peter, schließlich hatten wir auch keine Karten. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, das lässt jetzt die drei Fahrzeichen so ein bisschen dümmlich dastehen, wenn man weiß, was sie im Buch für einen Aufwand betreiben, ne? Und so hat man das Gefühl, ja, lass mal zur Premiere fahren, vielleicht kommen wir ja rein ohne Karten. So, weißt du, das finde ich irgendwie dann ein bisschen wieder nicht charakterkonform. Aber gut. Morton hat in weiser voraussichtlich auf die drei Fragezeichen vor dem Chinese-Theater gewartet.
Ja. Das ist wirklich so ein Idioten, kann da eh nicht rein. Ich bleib mal lieber bei laufendem Motor hier stehen.
Ist so. Im Buch ist es auch, da fährt er ein paar Mal im Block.
Ja,
okay. Ne?
Ist das so, ja. Weil er sich schon denkt, es könnte auch schief gehen. Ja,
genau. Und dann will er halt die Jungen nach Hause fahren, da klingelt sein Telefon. Einer seiner Stammfahrgäste, der Direktor des Statman Museums, Mr. Peacock, benötigt Mortons Dienste. Justus weiß hier schon, dass morgen eine große Sonderausstellung im Museum stattfinden soll. Das Feuer des Mondes, ein wertvoller blauer Diamant, wo wir heute gelernt haben, das ist von einem Fünf-Freunde-Geisterband, habt ihr nur hier gehört in der Zentrale, nirgendwo anders, wird dort der Öffentlichkeit präsentiert. Morton ist ein bisschen unangenehm, dass er die Fahrt der drei Fahrzeichen so hinauszögert, aber Peacock meint, es sei dringend. Und natürlich haben die Jungs damit überhaupt kein Problem und Morton steuert den Rolls-Royce nach Beverly Hills zum Haus von Mr. Peacock. Und der eilt dann aus seinem Haus, stürmt rein ins Auto, Morton kann nicht mehr die Tür öffnen, ne? Und man stellt sich vor. Und dann erzählt er von der Ausstellung des berühmten Diamanten Feuer des Mondes, dass er der Museumsdirektor ist und alles. Und er muss zurück ins Museum, weil er ja seinen Cheftimer da hat liegen lassen. Ich finde dieses Wort Cheftimer ganz nervig. Ja, das ist so wie Kraftstoff bei Riff der Haie. Ja, da habe ich auch so irgendwann gedacht, wenn ich nur mal einmal das Wort Cheftimer höre, raste ich aus, ja. Ja. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Ne? Das höre ich nicht zum ersten Mal, dieses Feedback. Also es war, ich hatte den Eindruck, Ende der 90er, dass das eine Sache war, dieser Cheftimer, und dass das ein Begriff ist, den auch jeder kennt. In meinem privaten Umfeld war das so. Und aber anscheinend nirgendwo sonst. Ja. Denn ganz viele Leute haben mir gesagt, was zur Hölle ist das? Ich habe das noch nie gehört. Und wieso kann man das nicht anders nennen? Es nervt total. Entschuldigung. Ich dachte, das war einfach, man würde das so nennen.
Also im Hörspiel fällt ja der Begriff Filofax oder Filofax. Den hast du auch benutzt im Buch?
Hab ich? Weiß ich nicht.
Kann das sein. Weiß ich gerade selber nicht.
Okay, weil Filofax wird auch genutzt. Filofax hatte tatsächlich...
Filofax.
Ja, Filofax in Deutschland hatte ja vor kurzem tatsächlich ein kleines Revival gehabt, wo alle dann wieder sich so eine Bücher, trotz Smartphone allem sich so eine Bücher, meine Freundin damals hatte auch so ein Ding und da hat man dann schönen Aufkleber drauf gemacht und tolle Bilder rein, also hatte nicht die Funktion eines Timers wie früher, sondern war ein Trendding tatsächlich gewesen, so circa. Was,
mit zum Sticker reinkleben?
Ja, so ähnlich, so sich das Ding schön bunt machen. Der Trend war ja vorbei, das ist ja alt. So. Aber meine Freundin hat dieses Ding tatsächlich mitgemacht. Ich habe es auch sonst nicht sehr verbreitet mitbekommen, aber ein kleines Revival hatte dieser Cheftimer, möchte mal deine Begrifflichkeit aufgreifen, tatsächlich noch gehabt, vor 15 Jahren circa.
Es steht hier aber auch so drin, ein Filofax, ein Kalender, ein Notizbuch, versteht ihr? Also das hat dann Minninger für das Skript an 1:1 übernommen, diesen Satz.
Ich möchte mal ganz kurz eingreifen, weil ich eine Frage an den Autor habe an der Stelle und vielleicht bei dir nur in 2-3 Punkten ein bisschen vorgreifen. Jetzt hast du ja die Herausforderung, die sitzen jetzt in dem Auto, der Museumsdirektor ist da drin und du weißt ja schon, was er für einen Plan hat. Wie baue ich jetzt in diese Geschichte ein, dass die drei Fragezeichen mit in dieses Museum gehen? Weil ich hatte ein bisschen Schmerzen damit gehabt, warum? Der Direktor weiß doch genau, was da gleich passieren wird oder bald passieren wird. Also auch wenn das Timing schlecht war, weiß er ja, dass die Gefahr schon besteht. Also er muss schnell rein, er soll den Timer rausholen und raus. Warum geht er die Gefahr ein und lädt die drei Detektive damit ein und sagt, ach kommt doch mit, dann könnt ihr euch den Diamanten angucken. Das war mir in dem Moment, war das eine unglückliche Lösung von dir oder hast du dir dabei was gedacht?
Also, was ich mir gedacht habe, kann ich dir nur wirklich gar nicht mehr sagen. Ja. Ich reime mir das so zusammen, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, dann habe ich Zeugen, dass dieses Ding noch hier war. Dann mache ich mich glaubwürdiger, als wenn jetzt irgendwie, wenn die Polizei kommt und das Ding ist geklaut worden. Und dann werden Nachforschungen angestellt. Und dann wird mein Chauffeur Morton sagen, ja, ich habe den Direktor da selber noch persönlich alleine hingefahren. Der ist alleine in dieses Museum.
Ja.
Und dann macht er sich ja verdächtig. Und dann hat er sich gedacht, okay, dass ich meinen Timer da habe liegen lassen, ist jetzt saublöd. Aber dass die Jungs hier sind, ist eigentlich gut, weil ich habe Zeugen, dass ich absolut unschuldig bin. Und hier wirklich nur diesen Timer geholt habe und nichts weiter und wieder nach Hause gefahren bin. Denn das war ja die Idee, dass der Einbruch zu dem Zeitpunkt stattfinden würde, das wusste er ja wirklich nicht. Er hat ja damit gerechnet, dass ein paar Stunden später es stattfindet.
Genau, er sagt ja, die sollen jetzt um Mitternacht kommen und jetzt ist es 8:30.
Genau. Ja. Also das war nicht sein Plan, aber sein Plan war wahrscheinlich schon, wenn ich Zeugen dabei habe, dann bin ich raus aus der Nummer.
Stimmt, es wäre echt blöd gewesen für den Direktor, wenn er herauskommt, na kurz vor dem Coup wurde ich von meinem Chauffeur dann auch hingefahren und bin wieder rausgegangen.
Genau, und der Chauffeur war aber auch nicht mit, weil wozu und so, und ich war alleine 10 Minuten im Museum, das ist halt nicht so clever.
Liebe Hörer, lieber ihr mögt es ja immer, wenn so eine Sachen im Hörspiel nicht erklärt werden, warum die so sind. Jetzt haben wir wirklich mal ein klassisches Beispiel, weil im Hörspiel wird es nicht erklärt, warum der Direktor sie so bereitwillig mitnimmt, und diese Erklärung finde ich super.
Auch ich super weiß nicht, ob es im Buch erklärt wird, aber ich erkläre es jetzt.
Also im Hörspiel nicht. Gut, also ich habe es vor 4 Wochen gelesen. Ja. Du hast es vor 27 Jahren geschrieben.
Und ich habe es vorhin quer gelesen, aber eben quer.
Eine Frage, die du bestimmt auch schon öfter gehört hast, aber skizzierst du dir vorher so ein kleines Persönlichkeitsprofil über einen Charakter? Also kriegt er so eine richtige kleine Lebensgeschichte in dem Sinne, was die Figur hergibt? Oder entsteht das auch oft während des Schreibens, dass man denkt so, ah, wenn ich ihm noch das verleihe oder so? Weil Peacock ist ja für mich, ist ja kein klassischer Bösewicht, sondern der ist irgendwie so ein bisschen jetzt durch Selbstbereicherungsgedanken auf die schiefe Bahn geraten. Mhm. Aber per se ist es ja kein schlechter Mensch, finde ich.
Naja. Ja. Weiß ich nicht, ob es ein schlechter Mensch ist. Also er hat schon kriminelle Energien, ganz offensichtlich.
Das ist nicht so knapp für das, was er da alles in die Wege geleitet hat.
Reichlich kriminelle Energie, aber das meine ich ja damit. Hast du dir den vorher skizziert, so ein bisschen irgendwie? Ist eigentlich so der nette Mann aus der Nachbarschaft, aber Gelegenheit macht Diebe.
So skizziere ich den nicht, sondern das ist immer, ich lege die Figuren so an, wie die Geschichte es eigentlich verlangt. Und in dem Fall verlangt die Geschichte, dass dieser Mann absolut unschuldig wirken soll, weil wir haben ja kaum handelnde Figuren. Es gibt ja nicht wirklich noch einen Haufen Verdächtiger oder so, sondern wir haben die offensichtlichen Täter, die Verbrecherbande, und dann gibt es da eben noch den mysteriösen Unbekannten im Hintergrund. Und ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass irgendjemand denkt, es könnte Mr. Peacock sein. Und wie mache ich das? Indem ich den so abwegig darstelle wie möglich und ihm aber auch so viele Charaktereigenschaften gebe, dass man den auch eben in diese Schublade sofort packt. Man denkt, okay, das ist dieser Schusseltyp, der ist fahrig, der wiederholt sich auch andauernd, der ist irgendwie
im Buch.
Und der hat nichts Kriminelles an sich, 0,0. Das ist quasi Mittel zum Zweck. Die Charakterisierung ist so gewählt, damit niemand in diese Richtung denkt. Damit das funktioniert, musste ja auch einer der aus der Gangsterbande dann noch verdächtig werden. Denn sonst landet man doch irgendwann gedanklich bei Peacock. Und das wollte ich vermeiden. Also habe ich da dann noch den Maulwurf quasi eingebaut.
Ja, und deswegen hast du Peacock wahrscheinlich auch die Hälfte des Buches aus dem Spiel genommen, indem er einfach bewusst auf dem Boden liegt, ne?
Auch das. Und genau, damit er nicht... Was sollte er groß tun? Er könnte, hätte er nur Verräterisches tun können.
Ja.
Und auch deswegen ist seine Charakterisierung so extrem im Prinzip, weil er ja relativ schnell aus dem Spiel genommen wird. Und auf den 30 Seiten, die er hat, muss er ja so plastisch wie möglich erscheinen. Also habe ich dann die Schraube so ein bisschen höher gedreht, damit man jemanden klar vor Augen hat. Denn der spielt halt zwar eine wichtige Rolle, aber keine große Rolle. Und da muss man halt so ein bisschen mit großem Pinsel diese Figur malen, damit klar wird, wer ist das.
Auf die Gefahr, dass du sagen wirst, weiß ich nicht mehr. Aber er kriegt dann später den Eimer Wasser ins Gesicht. Ne? Und dann sagt Alpha, glaube ich, na, ich glaube, unser Direktorchen, der ist schon die ganze Zeit wach, weil er nicht erstaunt ist, dass Peter mit im Raum ist. Weil das Letzte, was er abgemacht war, du kümmerst dich um das Feuer des Mondes, Peter flüchtet durchs Museum und dann wird er wach, mit dem Wasser wird er aufgeweckt und dann sagt, glaube ich, Alpha, sie sind ja gar nicht verwundert, dass hier Peter da ist, ne? Und dadurch wird er suggeriert, dass er vielleicht nur so getan hat. Irgendwann ist er wach geworden und hat getan, als wäre er bewusstlos, was ich auch ganz doll glaube. Im Hörspiel ist das nicht, ne? Aber auch hier die Frage, ja, war das gewollt oder ist es nur so eine Finte?
Mir wurde gesagt, ich soll immer ja sagen. Bestimmt war es so. Nein, wenn es da so steht, dass er nicht überrascht ist, dass Peter da ist, dann habe ich das wahrscheinlich mir so gedacht, ja, dass er schon die ganze Zeit wach oder eine längere Zeit wach war.
Jetzt geht's nämlich ins Museum, ne? Also die 3 Fahrzeichen sind nur bereit, weil er ködert sie ja so ein bisschen wie, ja, ihr könnt ja als Erste hier den blauen Diamanten sehen, das geht zwar nicht, aber ich bin der Direktor, ne? Und die Jungs haben auch nichts Besseres zu tun, sind natürlich freudig dabei, wenigstens eine Premiere, die heute klappt. Und dann sind sie auch schon im Museum angekommen und da Morton gehandicapt ist durch einen Unfall, den er beim Polospiel hatte, hat er links ein Gipsbein und dadurch ergibt sich das jetzt, also erstmal betreten sie das Museum und dann wird der Alarm des Museums ausgesetzt mit der einzigen Kombination, die sich Peacock merken kann und er dann den Code eingibt und dann sagt er auch, es hat Jahre gedauert, diesen Code sich zu merken.
Ne? Hier macht sich Peacock für mich aber ein bisschen verdächtig, weil im Hörspiel zumindest erklärt er sehr bereitwillig das Sicherheitssystem. Und ich finde, es macht er dafür, dass es eigentlich drei fremde Jungs sind, die er da mitnimmt, macht er das ein bisschen zu ausführlich. Es erschließt sich für mich hier auch gar keinen Sinn, warum er das macht oder warum das so... Ist es im Buch auch so?
Ich glaube, ja.
Okay. Er erklärt ja wirklich, er ist sehr redselig, auch über das Sicherheitssystem, während sie reingehen. Und da ist er mir ein bisschen auffällig geworden. Da dachte ich so, warum macht der das so auffällig? Ja.
Ja.
Mann, was hier heute alles geklärt wird. Ja, oder? Ja. Also,
keine Ahnung. Also das ist natürlich für den Leser. Ich muss ja irgendwie das Setting klar machen. Womit haben wir es jetzt zu tun? Was sind hier die Spielregeln? Was geht nicht? Ob es innerhalb der Geschichte eine innere Logik noch hat, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Dafür müsste ich es jetzt nochmal ausprobieren.
Ist ja auch gemein, was wir hier machen. Ich meine, er hat das Buch vor 27 Jahren geschrieben. Wenn ich bedenke, mich fragt jemand, Olli, was du da im Podcast gesagt hast vor zwei Monaten. Wie hast du das gemeint? Ja. Da würde ich auch sagen, ja. Ja, ich würde auch ja sagen.
Na, vor allem auch, weil du ja nicht nur ein Buch geschrieben hast, ne? Das wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn du einmal für die drei Fahrzeuge was gemacht hättest, ne?
Ich finde, ich erinnere mich bei Nacht in Angst noch an relativ viel, weil ich darauf so oft angesprochen werde und es immer wieder so, irgendwie reaktiviert wird in meinem Kopf. Es gibt Bücher, die jetzt nicht so populär sind, da weiß ich wirklich gar nichts mehr. Also frag mich bitte niemals was zu Botschaft von Geisterhand. Ich weiß nichts über dieses Buch.
Nee, ich weiß, dass du mit dem Ende sehr unzufrieden bist. Aber du, das ganze Buch findest du ja nicht so toll, ne?
Ja. Nee, ich weiß nur noch, dass es nicht gut ist, aber warum, was da passiert, keine Ahnung. Ist ja aber auch egal.
Naja, jedenfalls ist es jetzt so, sie sind da und in der dritten Etage ist die Sonderausstellung mit dem Feuer des Mondes und da sagt Morten halt, ach, da kann ich aber nicht mitkommen, ne? Und dann, ach, kein Problem, nehmen Sie den Aufzug und Justus sagt dann halt, ach, da fahre ich doch mit, denn Justus ist faul, ein bisschen dicker, ne? Und da finde ich aber, macht das Hörspiel das ganz gut. Ja, es ist ausgelassene Stimmung und auf dem Weg nach oben ist dann dieser Stimmungswechsel. Mhm. Dann kommt plötzlich dramatische, düstere Musik, ne? Also ich finde, dass das Hörspiel da relativ schnell dieses Setting setzt, ne? Man hat trotzdem diesen, nach 10 Minuten sind wir eigentlich drin.
Genau, aber positiv. Es geht einem nicht zu schnell. Man ist, ich habe sogar irgendwo geschrieben, dass das Ganze auch sehr authentisch und glaubwürdig ist. Ja. Also der ganze Punkt, die ganze Szenerie, die ganze Interaktion auch zwischen allen Protagonisten, die da mitmachen, finde ich absolut nachvollziehbar, realistisch. Wo ich ja manchmal mir die Haare raufe, wie was für ein Blödsinn da manchmal zustande kommt.
Und sie teilen sich auf, ne, weil Peacock halt erkennt, halt, da sind Einbrecher und Peter bietet sich sofort an, ich bringe den Diamanten in Sicherheit und Bob und Peacock begeben sich erstmal in die Sicherheitszentrale. Strom ist ja aber ausgefallen, es ist ja komplett dunkel, ne, und dann müssen sie wieder runter in die Hauptzentrale und da sehen sie dann halt, wie die Gangsterbande das Gebäude betritt, ja, und wie gesagt, es ist halt wirklich so, dass es sich erstmal nur auf Bob und Peacock konzentriert, während wir im Buch halt diese Sprünge haben, ja. Deswegen muss ich auch sagen, hat mir das Buch nach jetzt irgendwie auch besser gefallen, ja, weil ich vorher nur das Hörspiel kannte und da es schon gut fand. Also das Hörspiel ist ja wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und spannend, wie ich finde. Ja, es ist halt schade, dass du es nicht gehört hast.
Es ist wirklich gerade schade, weil ich mich die ganze Zeit frage, wie das denn läuft. Also weil Bob hat ja auch nicht so viel zu tun. Der wird dann gleich erwischt, ist da in diesem Büro und nichts weiter. Also interagiert halt mit den Gangstern beziehungsweise belauscht sie. Mhm. Also wird denn da erklärt die Sache mit der Sprechanlage, mit dem Fahrstuhl?
Ja, das kommt. Das wird auch gut erklärt, wird auch spannend erklärt über den Erzähler. Wie Bob da dieses Stück Pappe da reinklemmt, damit die Sprechertaste einklemmt und Justus alles mitbekommen kann.
Okay, also das ist klar, dass Justus das hört, aber wir erleben im Hörspiel nicht, wie Justus es hört.
Nein.
Okay.
Nee, nur es gibt dann halt nur später die Szene. Also
viel übrigens zum Thema, ihr müsst das nicht so ausführlich erzählen.
Nee, ich merke es gerade selber. Vielleicht sollten wir wirklich nur die wichtigsten Punkte besprechen. Ne?
Nein, aber und, das ist ja, also ich hab's so.
Ich kann es nur sagen, so einer der wichtigsten Punkte ist ja natürlich dann, wenn Peacock ausgeschaltet wird. Wenn man es im Buch gelesen hat, ist es ein bisschen harmlos. Da sagt er einfach so, ich gehe jetzt Hilfe holen. Dann hört man zack und dann, was haben sie getan? Ja, den Direktor ausgeschaltet. Und im Buch rennt der ja richtig weg. Alpha hinterher. Ich glaube, er blutet dann auch sogar. Und dann ist halt diese Atmosphäre zwischen Alpha und Bob. Dann kommt noch die Komponente mit Justus, der dann irgendwie Platzangst hat und sich unwohl fühlt, ja. Und Peter, der sich ja dann auch da auf diesem komischen Wikingerschiff noch versteckt, ja. Also, um das mal abzukürzen, fand ich sehr gut. Und es ist nicht zu lang. Und jetzt muss ich was sagen. Ich habe dieses Buch an zwei Abenden durchgelesen, also so jeweils knapp so anderthalb Stunden, ein bisschen weniger vielleicht. Und habe mich dabei erwischt bei dem Gedanken, wie schnell und gut sich dieses Buch liest. Und ich dachte, oh, endlich mal kein dummer Rätselvers, keine so viele Namen. Das ist einfach eine straighte Story, die nach vorne geht.
Und nicht, ja? Und nicht auch dieser Effekt, man ist eigentlich schon fast am Ende der Geschichte und dann kommt der neue Charakter, der neue Charakter, der neue Charakter. Und jeder hat irgendwie seine Finger in dem Fall im Spiel, ja, wo man denkt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja.
Das ist eine ganz einfache Geschichte mit einer Gangsterbande. Man ist dieses Katz-und-Maus-Spiel, wie wir schon gesagt haben. Und da fand ich das jetzt wieder so erfrischend, ne? Auch wenn das Buch schon älter ist. Ne? Aber ich habe ja natürlich auch neues 3 Fragezeichen gehört und gelesen. Und da dachte ich wirklich so, cool, ich muss mir hier nicht so einen Kopf machen bei neuen 3 Fragezeichen-Folgen. Da kannst du meine Freundin fragen, wenn das schon anfängt, ja? Und dann heißt es irgendwie, ja, und das hier ist meine Tante Patty, wir nennen sie aber alle Petri Heil, weil ihr Onkel früher auf den 7 Weltmeeren gesegelt ist, ne? Und das sind meine Mitbewohner Tick, Trick und Track. Und dann sage ich auch immer zu ihr, ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr, ja? Und weil die Hörspiele auch so langatmig inzwischen inszeniert sind. Die sind jetzt alle um die 80 Minuten, ja? Und hier hast du 60 Minuten. Und ich glaube, wenn man das Hörspiel heute machen würde, vielleicht würden sie dann auch wieder die anderen Erlebnisse reinnehmen. Mhm. So von das heute würdest du Justus haben drin. Aber ich glaube, das wäre dann so langatmig wieder inszeniert.
Was merkwürdig ist, weil es ja die gleichen Macher sind in der Hörspielfront bis heute.
Ja.
Aber wahrscheinlich wäre es so, ja.
Es wäre so und das ist sehr schade, aber das haben sie auch schon in Interviews selber gesagt. Frau Körting hat gesagt, wenn es nach ihr ginge, sie findet 60 Minuten für ein Jugendhörspiel reicht.
Okay, aber liebe Frau Körting, es geht ja nach Ihnen, oder nicht?
Nein. Das wird von Sony ihr vorgeschrieben.
Ach so, Sony. Ja.
Sony sagt, macht mal die Hörspiele bitte länger. Das ist nicht ihre Entscheidung.
Ach so, ja, ich weiß auch warum. Okay.
Ja.
Ach, erklär mal.
Naja, sind das jetzt intern, da kann man auch drauf kommen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wegen
Spotify, sagen,
wegen Streaming. Also Hörspiele werden einfach in Tracks dann aufgeteilt und je mehr Tracks, desto mehr Geld.
Ja, wobei sie die Tracks jetzt auch noch runtergefahren haben. Früher, so diese alten Spotify-Hörspiele haben immer 40 Tracks, jetzt bist du so bei 30 oder so und die Tracks gehen aber länger. So, sonst, hier ist es so, da geht so maximal 1,5 Minuten Track.
Ja, das wiederum ist aber Vorgabe von Spotify.
Ja.
Ja, weil Spotify gesagt hat, das geht nicht, ihr könnt nicht quasi 90 Sekunden Titel, weil die werden ja so behandelt wie Musiktitel auf einem Musikalbum, damit irgendwie euer Album in Anführungszeichen füllen. Das ist nicht fair den Musikern gegenüber.
Das Ekelhafte bei Spotify ist auch, wenn du da das kostenpflichtige Abo nicht hast, kannst du nur über die Shuffle-Funktion hören.
Na.
Das heißt, du kannst die nicht mal in der richtigen Reihenfolge hören.
Das war auch,
das ist echt auch ärgerlich.
Oder? Ja. Also bei Folgen, die man kennt, ist es bestimmt ganz lustig.
Ja, bei Folgen, die man nicht kennt, ist es spannend.
Nein, ich hab's natürlich noch nicht.
Vielleicht
gemacht.
Ergeben sich da völlig neue Blickwinkel und Erzählungen. Also wer weiß. Aber du hast sogar gesagt, darüber habe ich auch schon nachgedacht, dass es vielleicht mit den Streaming-Diensten zusammen
wahrscheinlich
hängt.
Also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber wenn Sony sagt, macht bitte die Hörspiele länger, dann machen sie das nicht, weil sie wissen, dass die Hörer das gut finden, sondern wahrscheinlich wegen des Geldes.
Ah, ja.
Überraschenderweise.
Ich dachte, die machen das als Herzensangelegenheit.
Herzensgeld. Ja, ich glaube, das hängt. Ja. Das ist Herzensgeld. Ne?
Schöner Titel für so ein Helene Fischer-Album, oder?
Ja. Sehr schön. Gut, dann probieren wir es noch mehr abzukürzen. Also es ist halt wirklich... sie werden auf alle Fälle gefangen genommen. Auch irgendwann kommt Peter dazu. Da macht Alpha ja wieder hier dieses Spiel. Erstmal nimmt er Bob mit, weil er riecht ja den Braten. Ne? Er lässt sich nicht für dumm verkaufen. Ne? Und dann geht er raus, hält Bob die Knarre an den Kopf und sagt, ich habe deinen Freund Bob. Entweder bist du in 10 Minuten in der Sicherheitszentrale oder ich blas ihm den Kopf weg. Und dann kommt Peter, ja. Und dann kommt ja diese ikonische Szene, die im Hörspiel wirklich sehr gut gespielt ist, muss man sagen. Der Jens Wawrczeck macht das super, weil Alpha ihn dann begrüßt, so, ah, da bist du ja, du hast hier meine meine Bande auf Trab gehalten. Dann stürmt er vor, ich glaube, im Buch haut er ihm sogar auf die Fresse, also es fließt wieder Blut, die besagte Gewaltspitze. Mhm. Im Hörspiel packt er ihn nur so und dann wird ihm aber eine Waffe an den Kopf gehalten und er macht dann dieses 1-2-3-Spiel und drückt ab. Mhm. Und dann schreit der Jens so richtig so, nein! Und ich kann es natürlich nicht so gut, aber das, wo ich das zum allerersten Mal gehört habe, das hat wirklich Eindruck hinterlassen. Also der lässt jetzt noch Eindruck. Aber da muss ich sagen, ich finde ja auch, dass der Jens der beste von den Schauspielern ist. Ne? Müsst ihr nicht kommentieren, ist meine Meinung. Aber von allen dreien, finde ich, ist er der beste Schauspieler.
Würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Ich finde tatsächlich alle drei sehr gleichwertig. Aber bei Oliver Rohrbeck zum Beispiel erkenne ich ganz, ganz deutliche Schauspielqualitätsdefizite beim Hörspiel im Gegensatz zu dem, was er im Fernsehsynchron oder Filmsynchron macht. Mhm. Ganz andere Qualität. Ich weiß nicht, ob das an der Regie liegt oder wirklich an seinen eigenen Fähigkeiten oder die Stimmung halt. Das ist ja den Verdacht, den ich immer so hatte. Die nehmen jetzt bei den neueren Produktionen, die jetzt die letzten 10, 15 Jahre entstanden sind, die Sache nicht mehr so ernst. Für die ist es so ein Happening. Die treffen sich da, lachen über alles. Ach, wir sind ein paar alte Männer, die hier ein bisschen Spaß haben. Und ich finde, es hört man bei den Hörspielen ganz oft raus, dass es für die nur so ein kleines Privat, so wie ein privates, wir treffen uns Event ist, sage ich mal.
Ja, das habe ich auch das Gefühl schon lange, dass es halt einfach, ich würde sagen, es ist eine Form der Betriebsblindheit und dass die halt einfach, die machen es einfach schon zu lange. Sie sind schon lange über diesen Zenit rüber und sie machen es halt auch aus monetären Gründen. Ne? André, du musst dazu nichts sagen. Ne? Also, ja, ja. Vielleicht nochmal, wenn du irgendwann komplett aus dem 3-Fragezeichen-Game bist. Ne? Aber du warst ja auch schon bei Hörspielaufnahmen, oder?
Nein.
Immer noch nicht.
Ich war noch nie bei einer Hörspielaufnahme dabei.
Nee, weil einfach, aber war mal die Anfrage oder?
Nö. Also da muss man ja selber anfragen, darf ich mal dabei sein? Und das habe ich nie gemacht.
Kein Interesse, da mal so ein Goodwin zu sprechen.
Ich gesagt, nein. Also, okay. Ja. Also nein.
Oder so einen schlechten Polizisten?
Einfach kein Interesse gehabt. Ich dachte, was bringt mir das? Also das illusioniert mich ja nur. Und deswegen höre ich auch die Hörspiele nicht, weil es mich desillusioniert, weil ich dann immer diese drei Jungs da vor ihren Mikros, obwohl ich es noch nie live gesehen habe, weiß ich ja, dass es so ist.
Ach so, stimmt, du warst auch noch nie bei einer Live-Veranstaltung, ne?
Doch, bei den Live-Touren war ich.
Ah, okay,
gut. Ich glaube, eine habe ich verpasst, aber alle anderen habe ich gesehen. Nee, irgendwie, es gibt mir nichts. Ich habe gedacht, dass je mehr ich über die Hörspiele weiß, desto mehr reißt es mich aus meiner Innenwelt heraus und das ist ja Gift für das, was ich tue.
Die können ja im Hörspiel und auch im Film eigentlich nie umsetzen, was du im Kopf beim Schreiben hattest. Es wird nie, es ist ja auch das Problem oder die Sache, warum Konsumenten das Buch meistens besser finden als den Film, weil da stellen sich ihre eigene Welt vor, so wie sie es am liebsten hätten. Und das kann kein Regisseur der Welt für jeden umsetzen oder für die Menge umsetzen. Von daher ist der Film da immer sehr eingeschränkt. Was das angeht, ich glaube, beim Autoren ist es dann noch schlimmer. Ich habe eine Idee dahinter, habe eine genaue Vorstellung und dann hört man das im Hörspiel und denkt so, ja, okay, dann halt so.
Ja.
Sollst du mal ja sagen, ne?
Genau. Soll ich mal ja sagen? Niemand hat mir gesagt, wie ich dieses Jahr betonen muss. Okay.
Aber vielleicht mal eine andere Frage. Warum ist Alpha so redselig und sagt Bob einfach so mir nichts, dir nichts? Weil er fragt ihn ja, wie sind Sie eigentlich ins Museum gekommen? Das macht er ja nur, um ihn erstens abzulenken und Informationen zu bekommen. Und Justus hört ja im Fahrstuhl mit. Ne? Mhm. Aber warum ist Alpha dann so... So, ja, dann gebe ich dir jetzt Unterricht. Ne? Der könnte auch einfach sagen, halt deine Fresse, Junge, oder setz was.
Das fand ich auch merkwürdig, die Stelle, weil ich da so dachte, das ist also so ein klassisches, den Gangster zulullen, um ihn entweder abzulenken oder auf seine Seite zu ziehen oder irgendwas anderes so. Ah, du willst bestimmt auch mal Gangster werden. Da dachte ich so, ja, das ist die nächste Schlussfolgerung, glaube ich, auch gekommen. Das ist schon witzig. Ja.
Also immerhin fällt es einfach auf. Die Stelle habe ich nämlich heute erwischt beim Querlesen.
Ja, ja.
Ihm fällt auf, dass Bob auf einmal redselig wird und er fragt sich, er wird schon misstrauisch. Warum er es dann trotzdem erzählt, müsste ich jetzt wieder mir was aus dem Ärmel schütteln, eine Erklärung. Vielleicht aus Eitelkeit, das ist ja dann immer ein beliebtes Motiv, so hey, seht her, was für ein geiler Gangster ich bin. Ich kann dir ruhig erzählen, was mein Plan ist, weil es kannst du nichts damit anfangen. Also so, ich glaube, so erklärt es auch, dass er sagt, ich kann dir das ruhig erzählen, weil niemand kennt mich.
Ja.
Niemand weiß, wer ich wirklich bin. Wenn ich heraus bin, verschwinde ich und ihr habt alle keine Chance, mich wiederzufinden. Und deswegen ist es egal. Und dann spielt vielleicht so ein bisschen Eitelkeit mit rein.
Ich finde ja mal witzig, wenn sich Autoren irgendwas einfallen lassen müssen, um den Hörer über irgendwelche Sachen in Kenntnis zu setzen, die Gangster natürlich schon wissen, aber der Hörer muss es jetzt auch wissen. Als Beispiel so, da unten sind die Goldsachen, sollen wir die da liegen lassen? Nein, wir müssen die rausholen, weil wie sollen wir die dann sonst bis 20 Uhr zum Bahnhof bringen, wo uns dann der Gangster empfängt und die Sachen entgegennimmt?
Ja, also aber das ist ja im Hörspiel noch viel krasser.
Das ist ja noch viel schlimmer.
Ja. Verdammt, ich bekomme die Tür nicht auf und so. Also das ist ja...
Helfen mal. Ja, diese alte Hörspielkrankheit, über die wir uns hier schon sehr oft lustig gemacht haben. Ja. Gab es jemals Pläne, Alpha wiederzuholen? Weil ich finde, Alpha ist schon ein guter Bösewicht.
So ein neuer Eugene.
Das jetzt nicht, aber so skrupellos. Weißt du? Das wäre ein guter späte Rache Antagonist gewesen.
Späte Rache ist ja so schade, dass das einfach gemacht wurde und Entschuldigung, verkackt wurde.
Gut, das ist ja kein Geheimnis, das sagen ja viele. Also ich ja auch damals, ich weiß gar nicht, ob ich erst das Hörspiel oder das Buch konsumiert habe. Ich glaube, ich habe sogar erst das Buch gelesen, als es rauskam. Da habe ich auch so gedacht, so, wer könnte sein? Und da bin ich ja nicht der Erste, der das sagt, aber ich war wirklich enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass man das hat liegen lassen. Und die Aussage ist ja immer, weil der Verlag das nicht wollte.
Ja, das ist auch so. Ich habe damals, als ich anfing, das auch noch mal zur Sprache gebracht, weil ja meine Ausgangsbasis die BJHW-Fälle waren. Also die sollte ich ja lesen. Die habe ich auch gelesen. Quasi von hier aus geht's weiter. Und dann habe ich schon auch gefragt, was sollte das denn mit später Rache? Ja, wir wollten halt keinen echten alten Fall nehmen, damit Leute sich nicht abgehängt fühlen. Und ich habe gedacht, ja, aber ihr suggeriert ja, dass es diesen Fall gab. Und damit hängt ihr alle ab. Die drei Fragezeichen nicht kennen, die denken, ich habe was verpasst. Und die es kennen, fühlen sich halt verarscht. Also da wäre es ja doch besser, wenigstens die eine Hälfte, nämlich die Kenner, ins Boot zu holen. Denn es wird ja die ganze Zeit suggeriert, es gab diesen Fall und den setzen wir jetzt fort.
Auch die Neuen, auch die Neuen würden sich doch freuen, wenn sie dann irgendwann das Hörspiel zu diesem Referenz, zu dieser Referenz dann hören, denken, ach, das habe ich doch schon, das war doch das aus später Rache.
Ja,
interessant. Genau. Da freut sich doch jeder am Ende drüber, egal aus welcher Richtung er kommt.
Und heutzutage ist es ja so, wie oft neue Folgen rauskommen, es kommen ja immer drei, im Frühjahr und im Herbst, ne? Und unter den dreien ist immer mindestens einer dabei, wo auf dem Cover steht, ein alter Bekannter kreuzt die Wege. Also das, was früher verboten war, ist ja heute gang und gäbe, dass es schon fast zu viel wieder ist, finde ich.
Aber es war halt auch ein ganz kleines bisschen gar nicht die damalige Redaktion in Schutz nehmen. Es war halt einfach eine völlig andere Zeit.
Ja.
Niemand hatte die drei Fragezeichen auf dem Zettel für irgendwas. Es waren Bücher, die halt so liefen und es waren so Hörspiele, die so liefen und das und nichts weiter. Es gab kein Echo, keine Aufmerksamkeit, kein Merchandise, kein nichts. Es waren einfach nur Sachen, die sich gut genug verkauften, um sie fortzusetzen. Aber es hat kein Mensch sich Gedanken drüber gemacht. Wirklich niemand hat darüber nachgedacht. Wo wollen wir damit hin? Worauf müssen wir achten? Was wollen die Leute? Was wollen sie nicht? Was müssen wir mehr rausarbeiten? Was sollten wir vielleicht besser bleiben lassen? Das war einfach nicht auf dem Zettel. Das hat niemand interessiert. Das war eine Redakteurin, die das gemacht hat und hat gesagt, ja, hier, mach mal. Und
next. Aus Herzensgeld halt.
Ja, Herzensgeld. Also nee, nicht mal das. Es war wirklich, es war weder Herz noch Geld, weil es war einfach nur, weil wir es immer so gemacht haben und letztlich habe ich jetzt auch gar keinen Bock, mich da zu vertiefen und mich da reinzuarbeiten und mich da reinzudenken. BJHW, hier, nimm mal keinen Bezug auf alte Fälle, weil das irritiert nur, mach das mal nicht. Das war wahrscheinlich die einzige Ansage, die sie bekommen hat. Gar nicht endlose Diskussion, was machen wir jetzt mit später Rache, sondern einfach nur, nee, lass mal. Und dann hat sie es gelassen.
Ja.
Und mich hat man ja auch machen lassen, was ich wollte. Also Gott sei Dank. Aber ich habe ja auch keine Ansage gekriegt. André, hier die Bibel. Du musst dich auf jeden Fall an diese 50 Regeln halten. Und nur so darf ein Fall aufgebaut sein. Und mach bloß dies und das nicht. Hat mir ja keiner gesagt. Weil es egal war. Mhm. Es wurde dann erst später wichtiger. Aber zu der Zeit, Mitte, Ende der 90er, waren die drei Fragezeichen allen Beteiligten relativ egal.
Aber du sagst es gerade, dass einerseits erwische ich mich oft bei den Gedanken, ich vermisse manchmal so ein bisschen diese Zeiten, weil heute leben wir halt in diesen Social Media und es gibt Pizza, es gibt Zahncreme, hatten wir ja schon alles und damals war einfach so, es gab, wie du schon sagst, ich habe das damals auch so erlebt, es gab nichts. Es gab keine News, es gab keine Fanzines oder nichts irgendwie so großartig. Man wusste damals auch noch nicht, wie die Sprecher aussehen.
Man wusste auch nicht, ne? Dass es noch jemand anders da draußen gibt, der das auch hört oder
ja,
liest.
Ja, genau. Gut.
Das war ja auch... Ja.
Ich glaube, man war dann auch so Mitte bis Ende der 90er so auf dem Trip so... Es nehmen wir schnell noch alles mit, weil es wird eh bald enden, so wie sich jetzt Fernsehen und alles entwickeln und Internet, da wird sich in 10 Jahren keiner mehr eine Kassette.
Es deutet
darauf hin. Das ist genau da hat so niemand mehr dran gedacht, dass wir hier 2026 noch darüber sprechen. Ja.
Und wir blasen ja, wir sind ja in dem Sinne auch Täter, wir blasen jetzt diesen Umstand. Was war denn da damals los mit Späte Rache? Wir interpretieren da viel mehr rein und du hast gerade gesagt, Leute, das war einfach nur, lass mal bleiben, okay, dann schreibe ich einen Fall.
Ja,
ne? Und genau wir interpretieren jetzt, die hat bestimmt Verbot bekommen oder die hatte nicht die richtige Idee und wer weiß, vielleicht hat da noch, ne? Und ich gehe mal stark davon aus, die Leute, die das damals entschieden haben, die sind schon lange nicht mehr bei Kosmos.
Ja? Nee, richtig. beziehungsweise jein, aber das wird jetzt zu weit führen. Also es gab natürlich schon Lektorat, es gab schon Feedback, es gab schon Diskussionen über Plots und so weiter. Es war jetzt nicht alles völlig scheißegal, das nicht. Aber die Reihe als Gesamtwerk oder als großes Ganzes, als irgendwie etwas Zusammenhängendes wurde so nicht wahrgenommen. Mhm. Wirklich gar nicht.
Aber krass, ne? Wobei es ja damals schon erfolgreich war. Ne? Ja, aber auf andere Art und Weise.
Ja, ne? Es wurde ja sogar die Taktung erhöht. Kurz bevor ich einstieg, wurde ja von 4 Neuerscheinungen im Jahr auf 6 erhöht.
Ja, deutet auch darauf hin, dass man sagt, schnell noch alles mitnehmen, bevor die Zeit hier endet mit Hörspielen.
Nee, ja. Na gut, die Bücher liefen ja immer für sich. Ja. Ne? Die kann man nicht so mit den Hörspielen, glaube ich.
Das sind reine Rechenexempel. Du guckst dir die Verkaufszahlen an und guckst, okay, was geht und was geht nicht. Wenn wir auf 6 im Jahr erhöhen, ist das dann insgesamt mehr oder nimmt uns der Markt es nicht mehr ab. Aber auch damals ging wahrscheinlich der Kampf um den Platz im Buchhandelsregal los, dass man einfach auch Sichtbarkeit erzeugt durch Masse. Also, dass du ja einfach, wenn du 6 Neuerscheinungen im Jahr hast, hast du 15 Zentimeter Platz im Regal eingenommen, bei 4 Neuerscheinungen halt weniger. Und man muss ja irgendwie Platz für sich beanspruchen. Das sind ja die simplen Marketing-Gedanken, die dahinter stecken, warum es so viele Neuerscheinungen von irgendwelchen Dingen gibt, weil man an der Konkurrenz den Platz wegnehmen will.
Ja, aber wenn du es so runterbrichst, ist es echt traurig, weil wir leben jetzt in Zeiten, jetzt gibt es auch noch Graphic Novels und es gibt Rocky Beach Crimes, also ein Spin-Off und so eine Sachen, ne? Wo ja auch Menschen, Künstler oder halt Content Creator oder in dem Fall Autoren sitzen, die sich ja Gedanken machen und dem ganzen Leben mit ihren Geschichten verleihen, weißt du? Also nehmen wir doch mal jetzt zum Beispiel die Graphic Novels, die ich persönlich gut finde, ne? Und da sitzen auch Leute wie Christopher Tauber hinter, die da einfach ihre Serie, die sie seit Kinder kannten, ein neues Leben einhauen und dann ist es jetzt am Ende irgendwie, was können wir machen, um mehr Platz im Regal zu kriegen, weil 3 Zentimeter mehr gleich 50.000 Euro mehr.
Okay, ja? Das ist jetzt aber auch schon wieder zu simpel, weil natürlich auch der Verlag steckt da Arbeit und nicht nur Arbeit, sondern auch Gedanken rein und sagen, wir wollen jetzt auch nicht alles machen, sondern wir wollen, dass es auch gut wird.
Ja.
Und bei der Graphic Novel und so sieht man das ja auch, dass das auch Qualitätsprodukte sind, aber es sind am Ende Produkte.
Ja klar. Ja.
Und es ist auch Kunst. Und das ist irgendwie das Drama und das nennt sich, glaube ich, Kapitalismus. Das ist eine Falle, in der wir leider alle schon längst gefangen sind. Und das sind halt diese, so funktioniert es halt. Was soll ich da noch sagen?
Wir werden da keine Lösung
finden. Nein, aber so funktioniert es, ja.
Ja.
Das sind die Gründe, warum es all das gibt. Und dann kann man froh sein, wenn sich dann Leute Mühe geben, damit man wenigstens keinen Scheiß serviert bekommt. Aber dennoch, es gibt das alles, um nicht unterzugehen.
Olli, wie wollen wir es jetzt machen?
An welcher Stelle sind wir denn jetzt gerade?
Man kann es ja
abkürzen. Wir dürfen übrigens mal ganz kurz, wir dürfen auch länger als 2 Stunden machen. Also jetzt sitze ich hier und es regnet auch nicht und es ist auch noch hell und alles ist gut. Also ihr müsst jetzt auch nicht wegen mir sagen, André Marx ist da, mach mal schneller. Also mach
nein,
mal ruhig.
Nein, das meine ich nicht, aber halt, also es ist halt, sie können ja dann entkommen durchs Lüftungssystem, Peter und Bob, nachdem die Bande halt die das Büro verlässt, die Sicherheitszentrale und Doc, wo ich jetzt erst beim Buch gemerkt habe, der heißt ja Doc mit G. Doc,
ja.
Ich dachte immer Doc, so wie Doc Brown, weißt du, ja. Der gesprochen wird vom fabulösen Nico Minninger und sagt, ich muss mal pinkeln, ne? Und das Weite sucht.
Du musst dieses Hörspiel hören, ich merke es schon.
Vielleicht reichen wir das noch nach, André. Ne? Also der Podcast wird ja nicht morgen erscheinen. Vielleicht kannst du noch mal irgendwie danach noch was aufnehmen. Jetzt verspreche ich wieder was nicht passiert. Ne? Dann nimm einfach nur Sprachnachricht
auf. Schokobon. Ja. Mund, ich kann jetzt nicht mal ja sagen.
Und sie kommen, erstmal reden sie mit Justus über den Knopf, ne? Dass sie mit dem Aufzug reden können.
Ja.
Da finde ich witzig, da ist mir Justus zu cool. So viel zum Thema Platzsatz und so, ne? Justus, kannst du mich hören? Laut und deutlich.
Ja, ich denke mal, dass hier beim Hörspielskript darauf verzichtet wurde und sagte, gut, wir haben jetzt den Hörer darüber gar nicht in Kenntnis gesetzt, dann können wir es auch ganz weglassen. Dann lassen wir ihn Justus halt den arroganten, coolen Justus, wie sie ihn kennen, und lassen es ganz weg. Also entweder Sekt oder Selters, wir nehmen es oder wir lassen es.
Er ist in der Rolle drin.
Genau.
Na gut, er sagt ja noch, was erwartest du denn jetzt von mir? Und Bob sagt, ein Plan, ja. Und wie ist das denn jetzt nochmal? Jetzt muss ich selber überlegen.
Also ich könnte es gar nicht so gut wie du aus dem Kopf alles wiedergeben, weil so ein paar Sachen sind ja da doch, weil man muss ja auch noch den Aspekt erwähnen, dass der Peacock ja den Verdacht noch auf einen der Bandenmitglieder lenken möchte, um da noch besser, damit er gar nicht erst in den Fokus kommt, dass die sich gegenseitig praktisch ausspielen und er dann noch eleganter aus der Sache rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob du bei dem Punkt schon
bist. Das ist ja dann später, aber Doc ist ja quasi dieser Typ, der von der Stimme, ne, also wird ja auch gesagt von Alpha, sie haben ihre Anweisung bekommen von der Stimme. Und die Stimme hat auch gesagt, so kommt ihr ins Museum, so könnt ihr die Alarmanlage austricksen. Und der hat aber auch den Doc involviert und gesagt, pst, hier, bring du mir mal den Diamanten, verarsch mal deinen Anführer, ne? Dann kriegst du die ganze Kohle, ja? Und das ist ja am Ende der Plan, das können wir ja mal vorwegnehmen, ne? Dass halt Peacock das so machen wollte, dass die Bande sich selbst ausspielt, ne? Mhm. Doc kommt dann zum Treffen, wo die Stimme niemals antrifft und Alpha verfolgt Doc, ja? Und während die insgesamt von der Polizei verfolgt werden. Das ist ja dieser Plan, den Peacock hat.
Ja. Und jetzt kann man es eigentlich auch fast wirklich zum Ende bringen, indem man sagt, schiefgegangen ist, dass sich leider die Bande nicht so ganz an den Zeitplan gehalten hat, den Peacock vorgegeben hat, denn die Begegnung im Museum, die war gar nicht vorgesehen und war auch ein unglücklicher Zufall, dass Peacock gerade zu dem Zeitpunkt im Museum war, wo die Bande dann auch dachte, na, wir greifen mal jetzt schon zu, weil wir wollen alle pünktlich ins Bett. Dass natürlich die Detektive dabei waren, hatte auch keiner auf dem Schirm. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie kam es denn nachher, dass die dann gefasst?
Na, die Auflösung ist ja wirklich wieder Agatha Christie-like. Ja. Peacock gibt ja zu, er hat den Diamanten gefälscht. Und der ist bei ihm zu Hause im Safe. Mhm. Deswegen sagt Alpha, dann fahren wir jetzt zu dir nach Hause. Bob macht ja noch so einen schönen kleinen Trick, dass er sagt, na, wollen Sie den Strom nicht wieder anschalten? Nö, wieso denn? Ne? Na, vielleicht kommt ja der Wachdienst. Ja, und deswegen schalten Sie den Strom wieder an, fahren zum Peacock nach Hause. Der will aber vorher noch den Cheftimer aus dem Büro holen. Und dann steht er davor und sagt, ich weiß die Kombination nicht. Und Alpha ist wirklich, also da hätte ich erwartet, dass ihm der Finger zuckt. Ne? Dass er sagt, so, wieso wissen Sie es nicht? Das steht in meinem Cheftimer und der liegt im Büro, wo sie ja eben waren. Und dann sagt Alpha, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wir nehmen den ganzen Safe mit, wir trommeln den aus der Wand. Dann kommt aber Justus rein, das meine ich ja mit diesem Agatha Christie, meine, das wird nicht nötig sein. Ja,
das ist wirklich, vor allem Justus ist da in der Ecke die ganze Zeit, ich muss einen geilen, prominenten Moment abwarten. Nee, das ist mir zu doof.
Jetzt ist gut. Genau, so, Morten sagt, jetzt geh doch mal rein. Nein, noch nicht, ja, jetzt, ne? Und ja, das ist,
so ist er halt.
Ja, das ist Justus, und klassischer Detektiv. Das ist es halt wirklich, weil Justus ist ja erfrischenderweise sehr wenig im Hörspiel drin, im Buch natürlich ein bisschen mehr, ja. Aber da hat er doch wieder diesen ich erkläre euch alles Moment. Ja. Mhm. Und auch hier die Frage wieder, ist das so serienbibeltreu? Ist es einfach zu schreiben oder ist es so, naja, ich muss es ja machen, weil es ist Justus?
Ja.
Ja, nee, ich überlege jetzt gerade mal wirklich ernsthaft. Ich muss das natürlich nicht so machen. Also es ist ja dann auch spannend, wenn man mit dieser Regel oder dieser Erwartung dann mal bricht und das mal jemand anders macht oder Justus irgendwie gar keine Ahnung hat. In dem Fall fand ich halt das so spannend, dass Justus die ganze Zeit nicht eingreifen kann, weil er in diesem verdammten Fahrstuhl sitzt und trotzdem dadurch, dass er nur Dinge belauscht und Informationen ihm zugesteckt werden, er am Ende den Durchblick hat. Das war halt schon die Idee dahinter. Also Justus aus dem Spiel zu nehmen und am Ende ist er trotzdem das Brain. Das war schon eine der Grundideen für den gesamten Plot. Ja. Also deswegen, da hätte ich es auf gar keinen Fall jemals anders gemacht, weil das ist der Witz an der ganzen Sache. Das macht für mich den Reiz aus. Und dass die drei wirklich komplett unterschiedliche Aufgaben haben und dann ihre, ja, ihre Stärken irgendwie ausspielen können.
Ich habe das gerade so lapidar formuliert, aber in dem Fall finde ich es gut, weil gerade Justus, der Denker, aus dem Spiel genommen wird, trotzdem die Information erhält und am Ende aufklären kann. Also da ist, manchmal gibt es halt diese Momente, wo Justus nervt, aber da ist es wirklich, es passt so toll, dass er reinkommt und sagt, ja, das war nämlich so und so. Ne?
Ja, 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 genau.
Es ist hier also, auch mal,
finde ich tatsächlich auch.
Ich finde es auch. Und es ärgert mich ein bisschen, dass ich das sagen muss, weil ich habe hier da auch an der Stelle mal nichts zu kritisieren. Schade, weil ich habe jetzt den Autor hier zu sitzen, weil Thomas, guck mal, es macht doch absolut Sinn. Ja. Justus bekommt alles mit, weil er ja mithören kann.
Ja.
Und er hat in diesem Fahrstuhl wirklich nichts anderes zu tun, als sich Gedanken zu machen, wie spielt das jetzt alles zusammen. Und wenn man in so einer Situation ist, wenn er sowieso nicht abgelenkt ist und wirklich so fokussiert ist auf diese Sache, dann macht es in dem Fall auch mega Sinn, dass er am Ende da die ganze Sache aufklärt.
Ja, und er bekommt ja noch Informationen von Peter, der ja zwischendurch auch zu ihm Kontakt aufnehmen kann durch die Tür.
Genau.
Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Justus von Peter erzählt bekommt, aber auf jeden Fall ist Justus der Einzige, bei dem die Infos zusammenlaufen. Mhm. Er ist der Einzige, der im Prinzip alles von allen Beobachtern und Belauschern weiß.
Mhm. Na, im Buch ist es ja so, dass Peter sagt im Hörspiel, du wirst es nicht wissen, dass er schon mal mit Justus über den Fahrstuhl gesprochen hat.
Ah, okay.
Das fehlt aber im Hörspiel. Nur im Buch hast du es so gemacht, dass er geht hin, er öffnet die Fahrstuhltür und dann kommt der besagte Nachtwächter. Ach, er kann ihn ja nicht erkennen, weil es so dunkel ist. Und dann ist diese Übergabe, dass er eben das Feuer des Mondes gibt. Und das kann Justus hören.
Stimmt, ja? Und Justus erkennt die Stimme, der so war.
Genau, und das kommt im Hörspiel ein bisschen nicht so gut rüber, weil...
Na doch, dass er die Stimme erkannt hat.
Ja, aber das macht natürlich mehr Sinn, wenn er Zeuge von dieser Übergabe war und dann hört er die Stimme über die... Gegensprechanlage und denkt so, ich kenne das, woher kenne ich denn diese Stimme, ne? Und später teilt er das ja denen mit, ja, wenn sie wieder dann beim Aufzug sind und wieder die Tür aufstemmen und mit dem reden. Genau, und ja.
Ich könnte jetzt recht schnell zusammengefasst, weil das sind so meine letzten Notizen, den Abschluss machen. Habe ich meine Notizen nicht ganz umsonst gemacht. Justus erklärt, dass ihn vor allem Peacocks Verhalten mit dem Cheftimer misstrauisch gemacht habe. Peacock wollte unbedingt verhindern, dass jemand seine Notizen entdeckt. Im Kalender standen nämlich sämtliche Treffen, Telefonnummern und Verabredungen mit den Kriminellen. Alpha prüft die Notizen und erkennt tatsächlich, dass Justus recht hat. Natürlich konnte Peacock den Diamanten nicht einfach stehlen. Wenn die Fälschung aufgeflogen wäre, hätte man natürlich ihn als erstes verdächtigt. Ein professioneller Einbruch wäre hier nicht nötig gewesen. Somit sollte man nach den Einbrechern suchen. Darüber hinaus hätte er sich auch noch einen Teil der Versicherungssumme abgezweigt. Wie genau das jetzt gegangen wäre, weiß ich allerdings auch nicht. Wird hier auch nicht genauer erklärt. Ist es ein Hörspielding oder stand es auch im Buch?
Das weiß ich gerade selber nicht. Aber im Hörspiel ist es drin, ja.
Erläutert Justus auch nicht genauer. Vielleicht war es auch einfach eine Idee von Justus. Aber so hätte Peacock doppelt kassiert. Tja, das alles scheiterte aber daran, dass Peacock nicht damit gerechnet hatte, dass Alpha ein Diamantenexperte ist und die Fälschung somit viel zu früh erkannt wurde, wie er jetzt selber gesteht. Justus hat natürlich bereits die Polizei verständigt, die jeden Moment erwartet wird. Betty schreit übertrieben hysterisch auf und fordert Alpha auf, dass sie jetzt endlich abhauen sollen. Doch Alpha denkt zunächst nur an den Diamanten. Er zwingt Justus mit vorgehaltener Waffe die Safe-Kombination zu nennen. Justus gibt die Zahlen schließlich preis. 12, 23, 2, 59. Irgendwelche Easter Eggs in diesen Zahlen drin?
Ja. Danke. Sag mal, vielleicht sollten sie wirklich mal.
12, 23, 2, 59. Er liest sie auch so vor. 12, also 23,
kein,
2,
kein 59. Geburtstag, zumindest keiner, an den ich mich noch erinnere.
Ich kenne Leute, die, das ist für die eine Nerd-Quiz-Frage. Wie lautet die Kombination von Peacock Safe?
Echt? Ach echt?
Ja.
Okay.
Aber da hört es bei mir dann auch
auf. Also es klingelt gerade nichts.
Ja.
Andererseits sind solche Sachen selten.
Das wurmt dich doch Easter bestimmt Egg. Auch. Wollte gerade sagen, du hast dir doch bestimmt was bei der Zahl gedacht. Ja. Jetzt fällt es bloß nicht ein.
Vielleicht war es irgendwie Tag und Uhrzeit, an dem ich das geschrieben habe oder so.
Weil sowas übernehmen die doch im Hörspiel dann, die Zahl original. Da machen sie nicht einfach eine andere. Ne?
Ich weiß nicht, ob es im Buch steht. Ich gehe mal stark davon aus. Ja. Ja, müsste ich mal gucken.
Lies in der Zeit mal weiter. Vielleicht findet Thomas noch was. Im Safe befindet sich tatsächlich der echte Feuer des Mondes. Die Bande will fliehen, doch Morton versperrt ihn mit seinem Rolls Royce den Weg. Aber die Diebe versuchen mit Gewalt die Blockade zu durchbrechen und mit einem lächerlichen Soundfile an der Stelle, wirklich ganz furchtbar, fahren sie eine hässliche Delle in das goldene Fahrzeug und die Flucht endet mit der Festnahme der Polizei, die schon bereit ist.
Die Polizisten sind auch mega schlecht. Ne? Los,
alle, also keine Ahnung, ich habe auch erst wieder an André Minninger gedacht, ja, aber ich glaube, der war es diesmal in dem Fall nicht.
Oh, der hat Konkurrenz-Podcast, den ich dazu gehört habe, hat es rausgefunden, dass das nicht für diese Szene aufgenommen wurde, sondern das war ein Soundschnipsel aus einem anderen Hörspiel, die Polizei-Festnahmeszene.
Sowas finde ich immer mega interessant, so eine Informationen. Jetzt finde ich allerdings interessant, haben sie nichts Besseres gefunden? Wenn sie schon auf, wenn die sich schon woanders bedienen, ja, dann war's da, dann war das die Wahl? Okay. Ja. Gut. Justus will noch wissen, warum der Professor in der Nacht des Einbruchs noch mal ins Museum wollte, mit dem Wissen, er könnte dort auf die Bande treffen. Naja, Alpha hat sich hier einfach nicht an den abgesprochenen Zeitplan gehalten. Ich habe hier noch geschrieben, André Minninger, genügt es jetzt? Das genügt, abführen. Aber war ja in dem Fall
leider nicht gut wie. Ja.
Am Ende beschwert sich Morten über den beschädigten Rolls-Royce, während Peter genervt feststellt, und dabei wollten wir eigentlich nur ins Kino. Kein Lacher. Kein Abschlusslacher. Nee,
nein, kein Abschlusslacher.
Der kommt diesmal früher. Der kommt diesmal, wo sie im Auto sitzen, kommt so ein Abschlusslacher-Moment. Aber hier kommt kein Lacher, sondern einfach nur die Musik. Das hat mich gewundert.
Okay.
Ende.
Da ist es aber im Buch dann so, dass Justus noch sagt, beschwer dich nicht. Da war ein spannender Abend und Morten sagt, und mir war es eine Ehre, mal hautnah einen Fall meiner drei Lieblingsfahrgäste mitzuerleben.
Da lief hier schon die Musik. Ja,
genau. Eine große Ehre. Eine richtig große Ehre. Eine gigantisch riesige Ehre. Ja, es würde jetzt.
Das ist wirklich gar nicht gut. Das soll wahrscheinlich Peacock so ein bisschen zitieren, der ja auch alles doppelt und dreifach sagt. Ich glaube, darauf zielt es ab, aber es ist nicht gut gemacht. Nein,
ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich habe es gelesen, dachte so, okay. Wird so ein bisschen das in die Länge gezogen, nee, ja.
Okay. Das sollte Peacock sein, aber das hätte ich ein bisschen deutlicher machen können.
Und hier stehen die Zahlen 12, 23, 2, 59.
Und damit ist meine Theorie nicht ganz ausgehebelt. Womöglich habe ich das am 23.12., Tag vor Weihnachten, um 2.59 Uhr geschrieben. Das könnte sein.
Oh.
Ja. Wann ist das erschienen? Also nicht in welchem Jahr, sondern im Frühjahr oder im Herbst?
Hier steht, bei RockyBeach.com steht nur Februar 99. Und da ist jetzt halt die Frage, wie schnell so ein Buch dann...
Ja, vielleicht Dezember, ne?
Das kann könnte sein, also ein Jahr Vorlauf.
Ende 98 und dann zwei Monate später schon das Buch?
Nee, ein Jahr vorher dann.
Also 97 dann.
Ja. Scheint mir ein bisschen sehr früh, aber ist auch nicht ganz abwegig, denn es war ja noch zu einer Zeit, wo mehrere Bücher von mir gleichzeitig erschienen. Und wenn das das erste in einer Staffel war, wo zwei von mir rauskamen, könnte das schon hinhauen.
Ja, also dein Output, der war ja damals wirklich enorm, ne? Gerade so.
Am Anfang war der krass.
Also da hast du ja teilweise allein schon die ersten drei Bücher, Poltergeist, Brennende Schwert und Spur des Rahmen, ne? Die ersten drei Bücher, die waren ja dann nur von dir. Brennende Schwert, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, irgendwie ist so eine Folge, ich habe das Buch nie gelesen, ich kenne das Hörspiel und das ist auch schon wieder ewig her. Finde ich sehr verkopft.
Ja, die sind alle, also wie gesagt, bis Nacht in Angst oder bis Musik des Teufels vielleicht, sind die alle so ein bisschen noch unausgegoren.
Na, wobei, ich bin ja großer Fan von Geheimakte UFO, ne? Mochte ich auch, aber...
Das kann jeder selber wissen.
Ja, eben, kann jeder für sich selber entscheiden, ne? Ja, nee, danke Olli, dass du es jetzt noch gut über die Bühne gebracht hast.
Muss ich auch mal was machen.
Hast du gut gemacht?
Kicken in die Pillen eigentlich.
Ja, so ein bisschen, ihr seid mir beide sehr sympathisch heute.
Also kicken sie definitiv, wirklich, ja. Nee, jetzt mal im Ernst. Also, merkst du es?
Nee, es ist so ein bisschen, mir fällt einiges schwerer als sonst. Ja, aber ich muss mich mehr konzentrieren, auch beim Zuhören. Ja.
Ja.
Aber ich hoffe, man merkt es nach außen. Diesen Podcast werde ich vielleicht mal hören, um zu gucken, ob man es nach außen hin hört.
Ich finde dich heute deutlich reduzierter, was den Sarkasmus angeht.
Die machen mich ein bisschen
Ich find's angenehm, ne?
Okay,
wir sind auch noch nicht aneinander geraten. Wir geraten während bei der Podcastaufnahme immer einmal aneinander.
Ja.
Aber gut.
Aber bei einem Gast können wir uns auch schon mal zusammenreißen.
Natürlich. Ne? Wir machen ja zum Schluss eigentlich immer noch ein Fazit zu dem Gehörten. Ja, und normalerweise machen wir das so, wir schreiben uns vorher mal auf, wie wir den anderen einschätzen.
Machen wir heute nicht.
Das machen wir jetzt nicht. Ich würde mal anfangen mit meinem Fazit.
Ja.
Also Nacht in Angst. Wie gesagt, großer Zuspruch im Fandom, in der Community. Es ist natürlich eine Folge, die wirklich sehr heraussticht aufgrund der Thematik, durch die Dynamik, ja, das Setting, und ich habe es auch schon gesagt, so wenig Rätsel, einfach mal ganz anders, und damals natürlich, wo die Folge erschienen ist, wirklich was ganz komplett Neues, ja. Ich gehe bei diesem Claim, den die zwei machen, übrigens nicht mit die beste Folge aller Zeiten und der noch kommen werden. Nacht in Angst ist eine sehr gute Folge. Ja, ist wirklich eine sehr gute Folge. Für mich würde ich sogar sagen, vielleicht die beste Folge der Neuzeit, wenn wir so ab der Brigitte Johanna Henkel-Weithof-Ära ausgehen. Deswegen, also für mich ist Hörspiel auf jeden Fall eine 10, ja, Buch dementsprechend auch, weil es hält beides. Ne? Buch würde ich sogar jetzt noch 10 plus geben, eben wegen diesem Wechsel zwischen Justus, Peter und Bob. Ne?
Und weil der Autor in Schlagdistanz zu dir sitzt.
Ja. Nein, frag sie, was habe ich wohl gesagt, was würde ich Punkte geben nach den Angst? Natürlich musst du das jetzt sagen.
Ja, wenn ich diesen Plan hier schmieden würde, würde ich auch Leute
einladen. Weil auch sie ist in Schlagdistanz. Ja, nee. Nein, das stimmt nicht. Es ist eine sehr, sehr gute Folge. Es ist nicht meine Lieblingsfolge, aber Nacht und Angst ist ein moderner Klassiker. Es macht Spaß. Das Hörspiel ist auch wirklich gut. Das Hörspiel ist wirklich gut gemacht, ja. Also, du hast es vorhin auch schon gesagt, so, aber das sind doch noch dieselben Macher. Und, ich muss es nochmal an dieser Stelle sagen, als du das letzte Jahr hier zu Gast warst, da habe ich ja mich so ein bisschen eingeschleimt, wie gut ich den Roten Büffel finde. Dass ich gesagt habe, Chapeau, toll, da ist die Tür, ich bin raus, hier ist mein letztes Werk, fand ich wirklich gut. Jetzt ist vor einigen Monaten das Hörspiel erschienen. Ja, kannst du auch sie fragen? Wir haben es zusammen im ICE nach Hamburg gehört. Mhm. Ja, und da habe ich irgendwann wirklich gesagt, erstmal wieder viel zu langatmig, viel zu, ich sag's mal so, sie haben aus dieser perfekten Vorlage haben sie ein okayes Hörspiel gemacht mit Hang zum nett, ja, aber ich fand's wirklich, das Buch finde ich wirklich großartig, muss ich sagen, und das Hörspiel, ich war ein bisschen sauer, sie haben so viel liegen lassen, sagen wir mal so, sie haben sehr viel liegen lassen, auch wieder die spannendste Szene mit dem da am Staudamm, ja, wenn Justus von Eugenie gerettet wird, das haben sie natürlich rausgeschnitten, weil Action-Szenen können sie nicht, ne? Stattdessen ist es so, dass Justus da irgendwie durch die Katakomben rennt und dann irgendwie, oh Justus, was machst du denn hier? Na, dann kannst du ja mitkommen, ich rette dir das Leben. Wird ja auch am Ende da gesagt, so, hat dir das Leben gerettet? Mhm, aber nicht so wie im Buch, ne? Jetzt bin ich gerade im Rage-Modus. Also, sagen wir mal so, Rote Büffel war ich sehr enttäuscht von der Umsetzung. Ja, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch schon mal gesagt, wenn wir irgendwann diesen Podcast beenden, würde ich sogar Roten Büffel als allerletzte Podcast-Besprechung machen, weil ich für meinen Teil merke, sie können es einfach nicht mehr. Sie haben aus dieser geilen Vorlage ein okayes Hörspiel gemacht. Hier haben sie ein gutes Hörspiel gemacht, ein sehr, sehr gutes, ja, bei Nacht und Angst, muss ich sagen, ja. Also wirklich, Daumen hoch, Chapeau.
Mein Fazit, also Punkte, 10 Punkte ist hart. Also 9 muss ich dem Hörspiel aber auch geben. Ich schwankte zwischen 8 und 9. Gebe dem Hörspiel aber 9 Punkte, weil...
Alles super. Ich habe nur gedacht...
André, sprich dich aus!
Sag einfach ja.
Ich habe jetzt gedacht, also 10 ist zu krass, ich kann ihm nur 5 geben. Also,
nein, sagst nein, du,
ich muss, also 9 müssen nein, schon nein, sein, mindestens. Aber 10 sind auf jeden Fall zu viel.
Es hatte bei mir 10 Punkte Vibes teilweise gehabt, aber da muss schon einiges passieren. Aber 9 auf jeden Fall, weil ich habe überlegt, was habe ich denn auszusetzen? Also ich kann ja nur das Hörspiel bewerten, deswegen auch entsprechende Punkte. Musik fand ich auch gut. Die Musik hatte so einen kompletten Krimi-Style-Faden gehabt, finde ich. Richtig schön. Erzähler, richtig schön. Ein kleiner Punkt, den ich auszusetzen habe. Mir hat Justus schon ein bisschen gefehlt. Ja.
Ansonsten, gut, dafür kann André ja nichts, ne? Nee, was das Hörspiel angeht.
Genau, ja. Genau. Deswegen, ich habe ja gesagt, bewerte das Hörspiel.
Ich weiß.
Aber und das ist alles Echtzeit, das fand ich sehr gut. Alles sehr... Olli, brauchst du mal ein bisschen einfach. Es war sehr übersichtlich alles. Das hat mir gut gefallen. Ich konnte sogar ich konnte dieser Handlung sehr gut folgen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, 9 Punkte. Hab fast nichts außer den Sprecherleistungen ist großartig, außer die Beste ging mir ein bisschen auf den Sack. Die war ein bisschen zu hysterisch, ja. Hat auch nicht viele Lines, aber die haben genervt. Mhm. Ja. Ich habe es im Zug nach NRW gehört über Kopfhörer und dachte so, boah, nee. Ja, was ein bisschen untergegangen ist, weil wir unsere Folgenbesprechung nicht so detailliert gemacht haben, so ein paar kleine Highlights, die wir ja immer erwähnen, wenn wir an der Stelle sind. Ich habe mir hier notiert, unter anderem, nachdem Peter unter großen Anstrengungen Bob in den Schacht geschoben hat, fällt ein bemerkenswertes Wort. Du Schwachmotte. Mhm. Da habe ich noch in Fragezeichen, Andres Werk, Fragezeichen, habe ich dahinter geschrieben.
Ist nicht in meinem aktiven Wortschatz.
Nein, da möchte ich auf die Collectors Edition nochmal hinweisen, mit dem 13-minütigen Interview mit Andreas Fröhlich. Mhm. Da wird er nämlich gefragt und da sagt er, Schwachmotte war ein Begriff, den sein Vater immer gesagt hat.
Ah, okay.
Ja?
Okay.
Und den hat er da mit eingebracht.
Dann fand ich noch interessant, die stehen beide vor dieser Toilette und Bob merkt, also die haben den Deckel da geöffnet und Bob merkt, dass Peter sich ekelt, den Diamanten daraus holt. Ja. Jetzt denke ich so, Mensch, Bob, warum denn? Nimm doch einfach deine Scheißhand und greif selber in diesen Ding. Nee, da überredet er weiter Peter dazu. Mensch, das Ekelhafte ist doch da unten und steht daneben. Jetzt greif doch endlich da rein. Ja. Ist es auch im Buch so?
Ja.
Okay,
ja.
Warum?
Weil es witzig ist. Ja. Das ist der beste Satz im gesamten Buch.
Ich habe eine Theorie. Du bist ja auch Star Trek-Fan.
Ja.
Und kennst du dieses O'Brien muss leiden Ding? Ja, weil es gibt bei jeder DS9-Staffel gibt es eine Folge, dass Miles O'Brien durch die Hölle gehen muss.
Ja. Ist mir nie so bewusst aufgefallen.
Das,
ja,
aber das kann hat, sein. Also das hat Ira Stephen Bear, also der Executive Producer und Showrunner der Serie, zugegeben.
Okay.
Torture Brian oder O'Brien heißt das irgendwie so. Ne? Ja. Und deswegen dachte ich, vielleicht gibt's ja auch bei euch Autoren so eine Regel, lasst Peter leiden. Ne? Peter muss in diesem Wasserkasten ja, lassen. Genau. So, Peter muss auf den Balkon rüberspringen, ne? Und kämpfen und landet im Pool. Ne? Oder so eine Sachen. Es gibt ja dutzende Beispiele, ne? Dass Peter immer am Ende der Blöde ist, der den Scheißjob machen muss.
Ja, naja, ich meine, es ergibt sich aus der Figur. Es ist halt einfach logisch, klar. Mhm. Wenn ich mir das dann in der Sekunde überlege, wer muss da jetzt reingreifen? Natürlich soll Peter, weil er sich am meisten ekelt, ist ja klar.
Was ich an Peters Charakter, was mir bei ihm öfter auffällt, ist, er ist ja immer so ein bisschen der Hasenfuß.
Ja.
Aber ganz oft auch ganz überraschend der, ja, machen wir doch.
Gibt's auch,
ja. Ja, gibt's wirklich. Und ich glaube, er mag nicht so dieses Mystische, dieses mit Geistern und so, das ist nicht so, jetzt kicken die Medikamente.
Er kennt nicht, jetzt zum ersten Mal, wie die Serie funktioniert.
Mit Geistern und so, das mag der nicht so, aber er hat kein Problem, sich irgendwelchen echten Gangstern gegenüberzustellen, habe ich so das Gefühl.
Ja, oder ein Löwenbändigen.
Oder ein Löwen, ja.
Ja, das ist ja, da ist er ja sehr breit aufgestellt, der liebe Peter. Mal so, aber schon
schwach.
Sachen, die ihm nicht so liegen.
Schwachmotto und das mit der Toilette wollte ich nochmal erwähnt
haben. Ja. André, jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf dein Fazit. Also wie siehst du jetzt 27 Jahre später dein Werk? Also du sollst jetzt hier natürlich nicht sagen, natürlich 10 Punkte, weil ich so geil bin, sondern einfach realistisch irgendwie.
Nee, realistisch sind das auf jeden Fall sehr viele Punkte.
Nein, also ich
mehr als 5. Mehr als 5. Nein, ich bin ja ein kritischer Geist und das habt ihr ja vielleicht auch schon öfter mal mitbekommen, dass ich auch durchaus meine eigenen Sachen dann teilweise nicht so geil finde. Aber an Nacht in Angst habe ich bis heute nicht viel auszusetzen. Also ich habe, die letzten 3 Sätze sind kacke, den Anfang würde ich anders machen, aber der Rest ist gut. Ist auch gut gealtert, funktioniert. Ich bin sehr, sehr froh mit Nacht in Angst, wirklich, bin ich. Ich kann nichts zum Hörspiel sagen, aber jetzt beim Querlesen und beim nochmal jetzt nachvollziehen, da sitzt alles, also es funktioniert. Mhm. Es greift alles gut ineinander, es hat ein gutes Tempo. Es ist ein Spitzenfall. Ja. Entschuldigung, aber es ist so. Und ich bin darüber froh, weil das so ein typischer One-Shot ist, oder wie man das sagt. Also sowas macht man einmal, so ein Echtzeitding im Museum. Das ist jetzt keine Geschichte wie die Geistererscheinung, die wir irgendwie auflösen müssen, die man 20 Mal erzählen kann, sondern das ist was man einmal macht und das funktioniert oder nicht. Ich habe sowas schon mal vorher gemacht, nämlich das leere Grab, wo ich Justus Eltern als Thema hatte und mit der Idee gespielt habe, was wäre, wenn sie noch leben. Und das habe ich halt in Sand gesetzt. Also da ärgere ich mich bis heute, dass ich das nicht besser gemacht habe, weil das kann man kein zweites Mal erzählen. Das kann man nur einmal machen und das ist leider daneben gegangen. Ja. Nacht in Angst als Echtzeitfall-Genre-Idee ist es geglückt. Und da würde ich kaum was ändern.
Da sagst du gerade was, weil Kari Erloff hat es ja probiert, ne, indem sie auch nochmal so ein bisschen Justus' Vergangenheit aufgegriffen hat hier bei Kelch des Schicksals. Von der mütterlichen Seite, was den Onkel angeht, ne? Und ich habe das Buch gelesen und dann dachte ich so, okay, ich verstehe, was sie damit sagen wollte, aber da habe ich gedacht, das habe ich alles, nichts gegen Kari Erloff, aber das habe ich alles schon besser bei André Marx gehört. Ja, das ist jetzt sehr kritisch, wie ich das sage, aber du hast Justus' Vergangenheit aufgegriffen und das finde ich, ich bin heute auch kritischer, was Leere Grab angeht. Ich fand die Folge damals, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, vor über 20 Jahren, richtig gut. Heute sehe ich da auch so die Probleme. Zum Beispiel finde ich es sehr schade, dass am Ende nicht offen gelassen wird. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, ich glaube aber, das ist auch nicht. Ob vielleicht nicht doch so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass die Eltern noch leben. Weil im Hörspiel wird klipp und klar gesagt, nö, die sind tot. Ja, von den Schwindlern.
Aber das ist nicht das Hauptproblem dieser Geschichte. Also da gibt's tausend Probleme. Das Ganze, das ist kein gutes Buch so. Aber Nacht in Angst ist eins. Darüber bin ich froh.
Ja. Das, eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Und damit sind wir uns alle drei auch sehr einig, dass es eine sehr gute Geschichte ist. Aber Thomas, ich muss dich noch an was sehr Unangenehmes erinnern.
Oh, oh.
Ja, und zwar, dafür würde ich jetzt den Plan so machen. Wir müssen das natürlich noch durchziehen.
Ach, scheiße, ja.
Und André darf aber nur mit einem Wort antworten. Und dann machen wir Schluss. Dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Ja. Benjamin, unser dritter im Bunde, hat dir ja noch eine Frage hinterlassen per Sprachnachricht.
Die Antwort ist ja.
So ähnlich darfst du antworten, ja. Und die müssen wir natürlich noch spielen. Das machen wir natürlich auch an der Stelle noch.
Gut, dass du sagst, ich hätte es verdrängt. Ja? Wir hören uns das jetzt hier an.
Einen wunderschönen guten Tag, André Marx. Ja. Ja, leider bin ich heute nicht dabei. Ich weiß, es schlägt wirklich auf die Grundstimmung. Ich kann mir das vorstellen, wie ihr da gerade vor dem Mikrofon sitzt zu dritt, mit Tränen in den Augen, Verzweiflung, Panik, mit einem Kaffee, der hoffentlich diesmal schmeckt. Ja, mir tut es ganz so leid, dass ich nicht dabei bin und deswegen nur online eine Frage stellen kann. Und zwar folgende. Wie war das denn oder wie ist es generell, wenn man so ein Buch schreibt? Gibt es da Momente, wo man sagt, so nach der Hälfte des Buches vielleicht, Mann, das ist wirklich grottenschlecht, was ich da gerade geschrieben habe. Das kann ich doch kein geben zum Lesen und ja, man zweifelt an dem, was man geschrieben hat und will das am liebsten wegschmeißen, verbrennen, entsorgen und man will am liebsten normal anfangen. Oder ist es bei dir so, dass ja, dass du einfach sagst, naja, jetzt ist es geschrieben. Vielleicht ist gerade nur so eine Phase, dass ich es schlecht finde und schreibe einfach weiter. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Denn bei mir ist es ganz oft so, wenn ich was anfange zu schreiben und ich schaue mir das dann später nochmal an, dann finde ich das meistens nicht mehr so toll und fange dann wieder von vorne an. Und das mache ich schon, seit ich 3 Jahre alt bin. Ich versuche, das erste Buch zu schreiben. Und jetzt bin ich 43 und fange jeden Monat von neuem an, von vorne. Und schaffe es einfach nicht, ein Buch zu Ende zu schreiben. Ja, das ist meine Frage an dich. Ich wünsche noch viel Spaß und alles Gute.
Du hast es geschafft.
Ja, lieber Benjamin, hallo erstmal. Mir wurde aufgetragen, ich soll ganz kurz antworten, mache ich aber nicht, denn das ist natürlich eine wichtige Frage. Also erstmal, es war kein Kaffee, sondern Knabe-Cola und die war ganz okay, ja.
Doch, besser als ein Kaffee auf
jeden Fall. Er redet von dem Kaffee vom letzten Jahr.
Ja. Also zu deiner Frage. Natürlich habe ich diesen Moment häufiger mal, dass ich denke, das ist alles Riesenmist. Und natürlich möchte ich dann alles wegschmeißen und natürlich mache ich das dann auch häufig genug und fange nochmal von vorne an. Und das hat eigentlich immer den gleichen Grund, nämlich dass ich mir ab einem bestimmten Punkt eingestehen muss, ich weiß gar nicht, wovon ich hier eigentlich rede. Ich habe überhaupt gar keine Idee, wohin diese Geschichte mich führen soll. Ich habe mal so spontan angefangen mit einem tollen Thema oder einem tollen Titel im Kopf oder einer tollen Figur und dann, ach, let's go, das wird schon irgendwas werden und dann wird's halt nix.
Verfährt man sich komplett.
Dann verfährt man sich und dann denkt man, ach, Mist, hättest du ja eigentlich denken können, weil wenn du mal ehrlich bist zu dir selber, wusstest du die ganze Zeit nicht, worum es eigentlich geht. So, also das ist normal, wenn man jemand ist, der eben nicht plottet und sich vorher alles überlegt. Und so einer bin ich und deswegen habe ich das andauernd. Nacht in Angst, was wir gerade besprochen haben, ist eine der wenigen Ausnahmen, wo das nicht so war. Das habe ich mehr oder weniger so runtergeschrieben. Ein anderes Buch, das ich so runtergeschrieben habe, war zum Beispiel Erbe des Meisterdiebs. Aber fast alle anderen Bücher waren eine Qual. Einer der Gründe, warum ich sie jetzt nicht mehr schreibe. Und ja, also die Momente gibt's immer wieder und da muss man halt in sauren Apfel beißen und nachdenken und alles zerpflücken und in seine Einzelteile zerlegen und gucken, was ergibt Sinn und was nicht. Und dann setzt man es neu zusammen, schreibt die Hälfte neu oder noch mehr und dann kommt man in diesen Punkt nochmal und dann macht man das alles nochmal und dann dauert's ein halbes Jahr und irgendwann ist es dann fertig. Aber ja,
ja.
Um es kurz zu machen, ja, das ist so bei mir und vielleicht auch bei anderen Autoren, bei mir auf jeden Fall. Und das ist Pech. Also musst du halt durch. Wenn du so einer bist, der genauso schreibt, so chaotisch, oder vielleicht schreibst du auch planvoll und merkst erst später, dass es gar nicht planvoll war. Jedenfalls, dann musst du damit leben und einfach weitermachen. Ich drück die Daumen auf die nächsten 40 Jahre. Ich bin sehr gespannt auf deinen Roman.
Ich hoffe, du bist zufrieden.
André. Ja, genau. André, es war wieder mal eine große Bereicherung, dass du heute hier warst. Ja, also es hat wirklich großen Spaß gemacht.
Mir und auch.
Auch immer auch schön, dass du auch immer so locker bist und auch so ehrlich. Ne? Du hast ja schon selber gesagt, du bist kritisch und alles. Ne? Und das ist halt immer wieder toll, dass man auch Dinge mal ansprechen kann und so. Deswegen hoffen wir auch, dass es euch da draußen gut gefallen hat, unseren lieben Leuten. Und übrigens, das leere Grab ist eine Wunschfolge unserer Unterstützer. Ja, also wir haben ja immer auf Patreon Leute, die sich für viel, viel Geld, wir sagen die Summe jetzt nicht.
Mhm. Herzensgeld.
Herzensgeld. Ja. Ich finde super. Da drüben sitzt zum Beispiel eine Person, die auch schon mal Geld investiert hat, ne? Damit wir den unsichtbaren Gegner besprechen und so. Es war gut angelegtes Geld, ne? Ja, ja, klar. Ne? Und leere Grab ist eine dieser Folgen und so. Und ich stelle es nur mal in den Raum, du musst es nicht beantworten, wenn du jetzt auch einfach zur Tür rausgehst, nehme ich das als Ja oder Nein. Ne? Vielleicht hast du Lust, beim leeren Grab zurückzukehren. Du musst aber nicht. Wir würden uns freuen, wenn nicht, zerreißen wir die Folge einfach ohne dich. Ja?
Soll ich jetzt nichts sagen oder soll ich irgendwas sagen?
Du sollst einfach Ja sagen.
Also ganz ehrlich, einfach zur Tür rausgehen hätte ich als Nein interpretiert.
Habe ich auch gedacht.
Aber dann dachte ich, ich habe bestimmt was überhört.
Wenn er die Tür nicht knallt, dann ist es ein Ja. Okay.
Nee, also ich komme gerne nochmal wieder. Aber ob es jetzt ausgerechnet das leere Grab sein muss, weiß ich nicht. Wir haben ihn gerade kurz angerissen. Ja. Weiß nicht, ob ich da so gut performe, wenn ich die ganze Zeit denke, oh weia.
Dann bereite ich einfach besser vor und höre dieses Hörspiel.
Ja, schauen wir mal. Also darüber reden wir nochmal. Aber
gleich eine Kritik mit eingebaut. Sehr schön, Thomas.
Gerne nochmal wiederkommen.
Super, das freut uns.
Vielleicht nicht unbedingt dazu. Und ich finde außerdem, dass Herzensgeld irgendwas sein sollte in Zukunft. Eine Rubrik, neuer Podcast, something, lasst es euch was einfallen. Herzensgeld ist zu gut, um uns liegen zu lassen.
Das stimmt,
ja. Wir sagen es ja viel zu selten, wo wir gerade beim Thema Herzensgeld sind. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen auf Patreon, ja. Kommt auf unsere Patreon-Seite, unterstützt uns. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar, den ihr hinterlasst auf YouTube, auf Spotify. Gerne auch Kritik, sind wir für alles offen, aber in erster Linie für Herzensgeld. Freuen wir uns sehr drauf. Geht mal auf unsere Links, so die überall zu sehen sind. Ne?
Genau. Wer heute übrigens wirklich reines Herzensgeld, also Gefühle bekommen hat von uns, ist André Marx.
Auf jeden Fall.
Aber keine bare Münze für seine Beteiligung.
Aber eine Cola.
Ja, eine Cola gab's, ja, genau.
Ja, lieber André, schön, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Ist auch gar nicht so lang geworden, wie ich eigentlich dachte.
Ja.
Und war sehr angenehm und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Hashtag Herzensgeld.
Ciao.
Tschüss.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Die Zentrale Hörer. Leider war ich ja bei der Aufnahme nicht dabei. Ich bin sehr, sehr traurig darüber, denn hätte mich sehr gefreut, wieder mal André Marx zu sehen. Denn ja, mich kotzt es eigentlich an, immer nur Thomas und Olli zu sehen. Immer die zwei Gesichter, die mich depressiv machen, die mich irgendwie zwingen, ja, irgendein Gift zu trinken. Aber ja, ich war leider nicht dabei. Bisschen schade. Aber ich finde, das wurde von allen gut gemacht, besonders halt von André Marx. Ja, ich wurde trotzdem drum gebeten, dass ich eine Zusammenfassung mache von Nacht in Angst, also Zusammenfassung, wie ich denn so die Folge finde. Und es ist gar nicht so leicht, das zu sagen, wie ich diese Folge finde, denn als Detektivfall hat die Folge so ein bisschen versagt. Aber es ist mal so ein bisschen was anderes, weil in der Folge verstecken sie sich ja viel und probieren das da über die Runden zu bringen, so schnell raus wie möglich, aber nicht entdeckt zu werden, so ungefähr. Und es fehlt an und für sich der Fall, der gelöst werden muss. Und naja, das ist ein bisschen anders wie die anderen Folgen, aber dadurch hat es eine grundsolide Grundspannung und sie zieht sich nicht so, die Folge. Also sie, obwohl sie, glaube ich, fast eine Stunde ging, ist sie nicht langweilig. Dazu kommt die hervorragende Leistung von, jetzt habe ich den Namen, Achim Schülke heißt er, glaube ich, die wie er spricht, dieses Aggressive und wie er auftritt, ist wirklich hervorragend. Ich kenne ihn sonst immer nur als Roboter zum Beispiel aus Fallout 4. Fallout 4. Da spricht er Cools, kann ich leider nicht aussprechen. Ihr wisst, meine Englisch-Einschränkung ist grandios hoch. Ja, da spricht er diesen Roboter und da ist er ja eher so, also passt übrigens perfekt zu Fallout 4, diese Roboterstimme. Ich wusste gar nicht, dass er auch so aggressiv und rumschreien kann und ich finde ihn wirklich beängstigend. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das als Kind gehört hat, war das schon hart, auch so, was er so für Wörter benutzt und wie er generell so agiert. Also wirklich super. Das ist wirklich eine 10 von 10, seine Leistung. Und natürlich die anderen waren auch top. Vor allem André Marx, der das Buch geschrieben hat. Ja. Ansonsten, die Musik, die ging, fand ich, die hat auch Spannung aufgebaut, war nicht so ganz unpassend. Also, da kennt man weitaus Schlimmeres. Was mich ein bisschen gestört hat an dem ganzen Fall ist, wie die Handlung angefangen hat, dass sie durch einen Tunnel kommen, dass man einfach so die Alarmanlagen ausschalten kann, ohne dass es dann zur Polizei geht und so eine Sache. Das fand ich sehr konstruiert, sehr weit hergeholt, damit die Geschichte ja anfangen kann. Finde ich ein bisschen schade, denn dadurch hat der Fall so ein bisschen sowas. Man sagt ja nicht Billiges, das hört sich so negativ an. Also der Fall hat etwas Günstiges. Ja. Deswegen insgesamt, weil die anderen ja bestimmt auch schon viel gesagt haben, dass er nicht 100 Jahre gehen soll, würde ich dem Hörspiel eine 6 von 10 geben. Denn mir hat so ein bisschen die Grundspannung ist ja da, aber die Spannung gefehlt, wie der Fall gelöst werden kann. Das fehlt halt in der Folge. Aber ansonsten so als mal eine andere Folge und so ist es schon ganz gut gelungen. Und gerade die Bösewichte und so, die machen ihre Rolle wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst, wie der Kinofilm aussehen soll. Kann mir nicht vorstellen, dass das so eine düstere, dunkle Atmosphäre hat, wenn man die zwei anderen Filme kennt. Aber vielleicht werde ich ja ein besseren belehrt und der Kinofilm ist viel, viel besser als die Mächte des Wahnsinns mit Sam Neill, der leider gestorben ist. Gut, das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich laufe jetzt gleich einen Mammutmarsch mit meiner Freundin. Ich bin nämlich in Essen und wir haben ganz, ganz schlecht geschlafen.
Der Jammerlappen-Podcast.
Wir sind hier in Essen in der Innenstadt und ich weiß nicht, hier sind Rennen mit Autos gewesen nachts und vielleicht wurde noch welcher ermordet, also hat sich jedenfalls so angehört und einige Bomben sind in die Luft gegangen, aber ansonsten war es eine ruhige Nacht. Und was noch interessant ist, gestern im Zug ist mir noch so eine Flasche auf den Kopf gefallen, da hat jemand seine Tasche oben im Zug da reinlegen wollen und dann ist ihnen seine Aluminium oder weiß ich nicht was, Flasche, die noch etwas gefüllt war, auf den Kopf gefallen. Ist ja ganz schön geschmerzt.
Der Jammerlappen-Podcast.
Aber, und leicht geblutet wohl, hat meine Freundin gesagt, aber egal, da muss man durch. Wenigstens 2 Kilometer. Also, bis denn. Tschüss.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.